herzlich willkommen zu den Nostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und ich freue mich, heute jemanden wieder bei mir begrüßen zu dürfen, der liebe Stefan. Hallo Stefan.
Hallo.
Ja, freut mich, dass ich mit meinem transportablen Studio zu dir gefahren bin, um heute diese wundervolle Folge hier aufzunehmen. Ihr habt es am Titel schon gesehen, wir sind nochmal in die 70er Jahre gereist, um hier eine Premiere hier zu haben, so einen Erstkontakt hier. Wir sprechen das erste Mal über welchen Regisseur, Stefan?
Wir sprechen über Steven Spielberg und einem Film, der für seinen Weg, den er gegangen ist, sehr bedeutend war.
Das kann man tatsächlich so sagen. Da wird es heute sehr, sehr, sehr viel zu reden geben, ganz besonders um die technischen Aspekte, die der Film definitiv zu bieten hat. Da haben wir ein bisschen was zusammengetragen. Und bevor wir jetzt auch einsteigen, kurze Frage so fürs Vorverständnis. Hast du den Film schon mal in deiner Jugend gesehen oder hast du den erst spät entdeckt? Wie war so dein Werdegang mit Duel oder Duel?
Ich bin der klassische Spätzünder. Ich bin ein großer Fan von Der Weiße Hai und Indiana Jones. Selbstredend, ne, mit meiner Star Wars Vergangenheit. Und Duel habe ich dann irgendwann mal von meinem Vater geschenkt bekommen. Habe hier so eine Edition von der Süddeutschen Zeitung Cinemathek und eine DVD. Genau, ist deine Digibook. Auch noch 4:3 Vollbild. Hat trotzdem dem Ganzen keinen Abbruch. Und ja, war toll. Ich habe den das erste Mal gesehen, glaube ich, in der Pandemie. Oh. Anfang der Pandemie habe ich den, glaube ich, gesehen. Ja, das müsste Mitte 2020 gewesen sein.
Und was war dein erstes Spielberg? Weißt du das noch?
Eigentlich, also ich kann es dir nicht mal ganz genau sagen, aber rein von der Logik her muss es Indiana Jones gewesen sein.
Okay. Schon allein in der Frage, was war dein erstes Spielberg, wird natürlich auch schon wird schon deutlich, dass wir es hier wirklich mit einem der wahrscheinlich mit größten noch lebenden Regielegenden natürlich zu tun haben. Es ist halt so, wenn man diesen Film sieht, wenn man weiß, wie alt Steven Spielberg da war und was er da bis dahin schon alles gemacht hat, dann kann man wirklich schon sagen, so dieses Wunderkind-Ding, das stimmt schon. Und der hat zu Recht eben halt auch die Karriere gehabt, die er da eben halt auch hatte. Und er war zur richtigen Zeit auch am richtigen Ort. Das kann man auch so sagen. Also dieses monatelang die Universal Studios belagern hat wohl funktioniert. Und ich freue mich natürlich, dass es jetzt auch dieser Steven Spielberg Film geworden ist, in dem ich tatsächlich schon viel länger lebe. Den habe ich definitiv in meinen, ich würde sagen, muss 11 gewesen sein, 12, 13, irgendwas sehr früh gesehen, im Fernsehen aufgenommen und wusste nicht so recht, was ich davon halten sollte, als ich so in der Fernsehzeitung gelesen habe. Weil da haben mich andere Sachen nämlich gecatcht. Nicht mal das Steven Spielberg-Ding, sondern dass immer dieser Truck, dieser Peterbilt abgebildet war. Und ich hatte damals, ich kann mir nur entsinnen, so ein Kartenspiel. Das ist so ein, wie es gab's für Autos, Motorräder, Schiffe, wo man sozusagen die verschiedenen Charakteristika dieses Autos hat und vor allem die technischen Specs halt.
Hat die Specs gegeneinander antreten lassen.
Ganz genau. Und der Peterbilt war sozusagen mit meine Trumpfkarte. Wenn du die hattest, wusstest du ganz genau, damit kriegst du es eigentlich sozusagen das Ass. Damit kriegst du eigentlich alles. Und da war mir das Auto schon vertraut, mehr oder weniger. Und dann sah ich das in der Fernsehzeitung immer und fand das natürlich auch sehr spannend. Und dann natürlich auch, Spielberg, aufgenommen, gesehen. Und muss sagen, das ist so einer von diesen Filmen, der setzt sich dann auf der Festplatte dann fest. Der bleibt dann halt auch da drauf. Und ich habe immer versucht, eine vernünftige Fassung von diesem Film zu bekommen. Jetzt ist es ja so, du hast jetzt hier die süddeutsche Fassung. Wir beide schauen ja nun mittlerweile auch schon sehr lange und sehr gerne auch OV oder OMU. Ich habe damals, das weiß ich noch, immer nach einer vernünftigen DVD oder Blu-ray gesucht mit der Synchro und zwar mit der ersten Synchro, die in Deutschland rausgekommen ist. Das ist so ein heiliges Thema eben halt für die Synchro-Fans, wenn so ein Film auf einmal neu synchronisiert wird. Ist schon doof. Spoiler, ich habe den Film immer noch nicht haptisch, das werde ich aber nachholen. Ich habe den im Stream gesehen und dann habe ich mir in OV angeschaut mit Untertiteln. Das reicht mir tatsächlich auch, weil es gibt ja gar nicht so viel zu sprechen. Es gibt ja gar nicht so viel zu sagen. Deswegen ist das auch unsinnig, ist diese Jagd nach dieser ersten Synchronfassung. Es ist nice to have. Ich glaube, bei so einem Film wie Der Weiße Hai ist das schon was anderes, wo viel gesprochen wird und ich wirklich sagen kann, ich bin mit diesem Film so aufgewachsen und mir würde es schwer fallen, den in Englisch zu schauen, weil ich bin mit diesen Sounds und wann, wie, wo was passiert, bin ich schon vertraut. Wie geht denn dir das so mit diesen Synchros?
Also natürlich habe ich mit meinem Vater immer Synchros geschaut. Mein Vater sagt immer, Junior, das wird heute nicht mehr, ich werde einfach kein Englisch mehr lernen. Manchmal zwinge ich ihn trotzdem dazu. Ich bin es gewohnt und jetzt mittlerweile fühle ich mich unglaublich wohl darin, alles im Originalton zu schauen. Ich habe ihn jetzt 3-mal gesehen die letzte Woche. Ich habe ihn einmal im Original gesehen, ohne Untertitel. Dann habe ich ihn mir nochmal mit der deutschen Synchro angeschaut. Demnach, ich kann nicht sagen, welche Synchro besser ist oder nicht, weil ich es einfach nur so kenne, wie ich sie hier habe. Und ich fand beides gut, tatsächlich.
Die Frage ist tatsächlich eher so, es gibt ja so Lieblingsfilme aus der Kindheit, mit denen du so aufgewachsen bist, die synchronisiert sind. Und dann hat sich natürlich die Synchro natürlich ja, gibt es da so ein paar Filme, wo du sagst, so, den gucke ich mir gerne immer noch in Synchro an?
Ich glaube tatsächlich, Stirb langsam schaue ich immer noch gerne in der deutschen Synchro. Da habe ich mittlerweile das stimmt. Ich schaue das mittlerweile abwechselnd. Einmal schaue ich es im OV, dann gucke ich es in der Synchro und dann wieder OV und wieder in Synchro. Genau, ich erinnere mich aber zum Beispiel Stirb langsam 3, da hatte ja dann Bruce Willis eine andere Synchronstimme. Mhm. Und das hat mich damals zum Beispiel auch komplett rausgerissen. Also ich habe da schon ein Verständnis dafür, dass man sich an einer gewissen Stimme, die man einfach mit der Figur am besten in Bezug bringen kann, wenn man daran festhält. Das kann ich schon verstehen.
Genau, Manfred Lehmann konnte damals nicht und dafür ist tatsächlich Thomas Danneberg eingesprungen. Das heißt also die Standard-Synchronstimme von Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger und John Cleese und Terence Hill macht denn jetzt jemand noch Bruce Willis. Kann ich tatsächlich nachvollziehen, dass man sich da vielleicht dran stoßen könnte, aber irgendwie den dritten habe ich so abgespeichert und alles ist besser als das Gesäusel von Bruce Willis.
Ja, und tatsächlich, mir ist dann irgendwann noch später mal aufgefallen, dass es alles gar nicht so schlimm war, weil der Job ist ja wirklich gut, den er da macht. Also es ist halt nur, es ist einfach nur ungewöhnlich. Also wenn man da jetzt sagt, okay, ich schaue mir jetzt alle drei hintereinander an, dann ist es ungewöhnlich. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall ein guter Job, der da gemacht wurde.
Mhm. So eine Luxusprobleme haben wir natürlich hier bei Duel natürlich nicht. Ich werde es sehr wahrscheinlich, wenn ihr den Titel seht, wahrscheinlich in der deutschen Schreibweise einfach reinhauen, den Titel, weil das hier ein bisschen gängiger ist. Wie wollen wir einen Film aussprechen? Duel oder Duell?
Lass uns Duel sagen.
Duel, okay, Duel. Gut. Dann sagen wir ab jetzt Duel und ich verspreche jetzt schon, dass ich ein paar Mal noch Duell sagen werde. genau, und da sind wir tatsächlich schon Richtung Film. Wer noch ein bisschen was über Steven Spielberg wissen will und wer vielleicht auch noch so, ich sag mal so, einen guten Einstieg für diesen Film und Werdegang haben will, dem empfehle ich Filmografie. Das ist ein Podcast, das sind zwei Podcasts, sind zwei deutsche Filmemacher, die über die Pandemie, über das Werk von Steven Spielberg gesprochen haben, sehr ausführlich. Und an der Stelle natürlich noch an den Kollegen und die Kollegen Dennis Bastian und den Patrick Lohmeier von Spielfilmen. Die haben nämlich auch über die ganze Filmografie von eben halt Steven Spielberg gesprochen, unter anderem jemand auch hier, Duel.
Ja, vielen Dank. Habe ich mir gleich mal notiert.
Sehr gut. Genau. Da könnt ihr gerne auch nochmal reinhören und ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal an Vorgespräch. Lass uns ganz kurz reingehen, die ganzen Hard Facts abklopfen. Ich glaube, wir können es auch ein ganz kleines bisschen abkürzen, was jetzt hier den Cast betrifft. Denn, wenn man es so will, wir haben hier Dennis Weaver, der hier wirklich ein verdammt krassen Job gemacht hat. Also ich bin sehr angetan davon, von seinem ganzen Spiel. Und ansonsten haben wir, ich sag's mal vorsichtig so, Randfiguren. Also wir haben hier Jacqueline Scott, Eddie Firestone, Lou Frizzell, Jay Narski, Lucille Benson, Tim Herbert. Wenn man in den 60er Jahren Fernsehen geschaut hat, dann kann man wahrscheinlich ein paar von den Leuten erkennen. Ich habe aber 60er Jahre amerikanisches Fernsehen halt einfach nie geschaut. Ich habe auch wenig Serien auch gesehen, weswegen mir die meisten halt auch einfach völlig unbekannt sind. Deswegen kurz die Frage, kennst du außer Dennis Weaver irgendjemanden hier?
Nein. Ganz klares Nein. Mir ist dann später mal aufgefallen, also wir haben ja den nicht sichtbaren Carrie Lofton, das ist der Truckfahrer.
Ja.
Das Einzige, was wir von ihm sehen, sind seine Cowboy-Stiefel und sein winkender Arm. Und da ist mir aufgefallen, er ist ja ein berühmter Stunt-Koordinator und Stuntman gewesen, der zum Beispiel halt auch durch die Mitarbeit von Bullet mit Steve McQueen weltberühmt geworden ist und den Film mag ich auch sehr. Den haben wir ja tatsächlich auch schon besprochen.
Ganz genau, den haben wir zusammen besprochen. Und vor allen Dingen dieses Low-Angle-Kamerasystem haben die dort verwendet, was hier auch zum Einsatz kam. Mhm. Wir werden heute sehr technisch werden, das kann ich gleich schon mal sagen. Wir versuchen, soweit es irgendwie geht, diese technischen Begriffe zu erklären, sofern es uns irgendwie möglich ist. Vieles ist irgendwie so gefühlt bei uns schon in Fleisch und Blut übergegangen. Weswegen ich manchmal gar nicht merke, was wisst ihr jetzt und was kennt ihr jetzt oder was eben halt nicht. Mhm. Wenn es da irgendwelche Fragen gibt. Also ihr könnt gerne Google verwenden, ihr könnt uns gerne jederzeit fragen, Rückfragen stellen. Wir können auch ganz gerne irgendwann mal noch einen größeren Blog machen, noch mal ein paar Sachen erklären. Werden wir heute auch machen. Also an der Stelle schon mal hier kurzer, wir werden heute ein bisschen technisch. Dann lass uns doch mal ganz kurz schauen, wer denn eigentlich hinter der Kamera war. Wir haben es schon gesagt, der gute Steven, der hat hier Regie geführt. Weißt du, wie alt er war, als er den Film hier gemacht hat?
Ich glaube 24. 24 Jahre alt.
Ja, meine Güte, 24 Jahre. Das ist
krass. Einfach krass.
Die Idee für diesen Film, die kam mir nicht von einfach so her.
Ja, das stimmt. Die Geschichte basiert auf einer in der US-Ausgabe des Playboys veröffentlichten Kurzgeschichte von Richard Matheson aus dem Jahre 1971. Und es soll wohl so stimmen, ich habe ein bisschen nach Trivia gesucht, ohne seinem Sekretär wäre er auf diese Story gar nicht gestoßen. Denn der hat gesagt, ey, diese Story habe ich letztens gelesen, daraus muss ein Drehbuch gemacht werden. Das ist spannend.
Mhm. Exakt das. Das heißt also, dieses unverschämte Glück, so auch ähnlich wie David Fincher, Drehbücher zu haben, die passen. Also die zu einem selber passen, wo man sagt so, ja, die Story, die catcht mich, da kriege ich halt was raus. Und Leute, die einen kennen, die sozusagen diese Vorarbeit mehr oder weniger schon machen und die das sozusagen heranreichen. Hey, das ist doch dein Style, guck mal, was du daraus machen kannst. Das ist schon geil, das ist so ein Luxus. Wenn ich mir das heute so vorstelle, so in der echten Realität, musst du versuchen, irgendwie deine eigenen Stoffe irgendwie an die Menschen da rauszubringen. Das ist fast unvorstellbar, dass jemand zu dir kommt mit einem geilen Stoff. Das ist ja heute so, diesen ganzen riesengroßen Content-Maschinerien, die sind alle auf der Suche nach heißen Sachen und da geht man nicht einfach zu jemandem hin, sondern man besetzt die sich vielleicht eventuell, aber das ist schon eine andere Zeit gewesen da damals.
Ja, Spielberg ist ja auch, er ist ja kein Drehbuchschreiber, ne? Also er ist ganz weit davon entfernt, ein Autorenfilmer zu sein, hat sozusagen sich mit Duel, also eigentlich auch schon mit Emblem, die Tür aufgemacht, auf einer Position zu stehen, wo man mit guten Stoffen auf ihn zugeht und sagt, schau dir das mal an. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, warum er so viel Platz in seinem Kopf hat, so unglaublich grafisch zu arbeiten. Also er hat ja ein extrem starkes Gespür für die Kamera. Und das ist, glaube ich, auch seine große Stärke.
Es gibt ja so Auteure. Ich habe jetzt vielleicht auch ganz passend, wie Ingmar Bergman zum Beispiel, der selber seine ganzen Stoffe schreibt und dann umsetzt. Und ich habe jetzt fast schon eine Antithese zu Duel gesehen. Den 80er Fernsehfilm von Ingmar Bergman, den hat er fürs bayerische Fernsehen gedreht. Da gab es da so einen Deal. Kommt gerade nicht auf den Titel, irgendwas mit die Marionetten. Und ich habe mich sehr schwer getan mit dem Film, weil er inhaltlich von dem, was da auf Dialogseite passiert, was da für Themen drin sind, das war toll, aber es war visuell so karg umgesetzt, das war so billig umgesetzt. Und ich manchmal das Gefühl hatte, das wurde hier so ein bisschen lieblos runtergekurbelt. Und wenn man vielleicht ein bisschen zu sehr in seinen Stoff verliebt ist, zu sehr auch an bestimmten Dingen halt auch einfach hängt, verliert man manchmal auch so den Blick für dieses, ich sag mal so, visuelle, für den visuellen Überblick halt. Und es fühlte sich sehr episodisch an. Und ich kenne keinen einzigen Steven Spielberg-Film, der sich ansatzweise episodisch anfühlt. Selbst wenn der verschiedene Setpieces hat, ist das immer wie aus einem Guss. Es ist ein Fluss. Und das fühlt sich immer wirklich wie so ein Film an, als wäre ich wirklich in so eine Welt reingenommen. Und eins von diesen Dingen ist eben halt Spielbergs Überblick. Sprich also, wie bereite ich eine Szene vor? Wie mache ich eben halt, das hatten wir schon mehrfach, so ein Mise-en-Scène. Wie bereite ich das vor? Wie baue ich das auf? Wie schaffe ich sozusagen, das hinzubekommen, dass die ZuschauerInnen da draußen einen Überblick haben? Was passiert jetzt gleich? Wo befinden wir uns? Wie ist das gestaged halt? Und da ist er eben halt ein Meister drin. Und wenn ich nicht an mein eigenes Skript die ganze Zeit denken muss, sondern nur über dieses Skript, was da existiert, kann ich mir meine Notizen machen und bin sehr ehrlich, weil ich es nicht selber geschrieben habe. Ich muss mich also selber nicht verarschen, wie es ja dann doch viele Auteure dann machen, sie selber austricksen, die ja gerne sozusagen ihre Lieblingsszenen, die sie geschrieben haben, drinnen behalten wollen, die aber für die Geschichte ja eigentlich nichts tut. Sehr oft genug passiert, dass sozusagen, man sagt nicht ohne Grund, dieses Kill Your Darlings. Und da muss sich Spielberg ja gar nicht drum kümmern. Das ist eben halt nicht seine Geschichte, sondern die von jemanden anderen.
Ja, ganz genau. Und doch, also er erinnert mich in dem Stil auch häufig an die Art und Weise, wie Sidney Lumet immer gearbeitet hat mit der Mise-en-Scène. Nur, dass er sie tatsächlich immer ein bisschen knapper hält als er. Und wenn, dann wird es gleich so eine, wie hast du mich letztens drauf gedrückt, Spielbox-Owner sozusagen.
Die Warner.
Die Warner, die ich später dann irgendwann in meiner Ausbildung als Plansequenz kennengelernt habe. Mhm. Also wir haben sozusagen eine Kameraeinstellung und eine ziemlich stark ausgetüftelte Choreografie. Und man versieht sich dann irgendwann und merkt, okay, hier ist kein Schnitt und ich bin schon seit einiger Zeit in dieser Szene drin, während die Kamera sich dynamisch bewegt, die Achsen verändert und mir automatisch das Gefühl gibt, dass ich der Zuschauer bin. Also nicht mehr der Zuschauer bin, sondern dass ich dabei bin. So, man denke da zum Beispiel nur an diese Szene mit der Fähre bei der Weiße Hai. Mhm. Da habe ich immer das Gefühl, ich stehe mit auf dieser Fähre und bin Teil des Ganzen.
Tatsächlich, also das ist so ein visueller Stil, mich da reinzubringen und ich sage es jetzt ganz vorsichtig, das wird in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung von einigen FilmwissenschaftlerInnen, die mit der Praxis wenig zu tun haben, sehr, sehr überhöht immer dargestellt, weil viele Sachen sind eben halt auch aus der Praxis heraus, aus der Not heraus geboren und effizientes Filme machen ist ja auch... hat ja auch was mit Geld zu tun. Heute könnte man es vielleicht sogar noch anders verkaufen. Heute können wir sagen, das ist dann grün. Halt, wir haben eine grüne Produktion, weil wir sozusagen nur eine Einstellung haben. Wir müssen sozusagen die Crew, die Technik, die ganze Elektrik müssen wir nicht länger laufen lassen, sondern weil wir nur eine Einstellung haben. Aber es ist auch eine Geldfrage. Eine Einstellung, alles zu lösen einmal und das passt. Und die haben wir vielleicht 3-4 Mal wiederholt. Ist ja viel effektiver, als wenn ich jedes Mal das Licht neu einrichten muss, alles neu stagen muss, gucken, haut die Continuity hin und all diese ganzen Sachen. Das macht's ja automatisch größer und schwieriger. So eine Warner sind ja tatsächlich ja auch was Praktisches.
Und etwas sehr Bewusstes. Es ist etwas sehr Achtsames. Ich habe immer das Gefühl, dass ich muss ja jetzt nochmal den Begriff Lumet hier reinwerfen. Mir ist das jetzt letztens wieder aufgefallen. Da hast du ja wirklich manchmal, es kommt eine Szene nach der anderen so und im Schnitt ist gar nicht so viel Fleisch. So, man merkt einfach, man wusste ganz genau, diese Szene wird genau so werden und die wird vielleicht vorne und hinten ein kleines bisschen getrimmt, aber es ist gar nicht tatsächlich, es ist gar nicht so, dass der Film dann im Schnitt ein extrem anders wirkender Film wird, ja, sondern man hat sich da ganz bewusst Gedanken gemacht und das auch achtsam durchgeführt. Und das ist etwas, was mir, ich freue mich immer, wenn das heute noch passiert.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch, so alt der Film jetzt hier auch ist, aber auch so erfrischend fand ich das jetzt eben halt auch, verhältnismäßig lange Kameraeinstellungen, denen aber viel Information vermittelt werden. Also es ist jetzt nicht so, wie ich es gerade gesagt habe, dieses Gegenbeispiel von Ingmar Bergman, dass du hier eine Dialogsituation hast, die nur in zwei Kameraeinstellungen geholt worden ist, in zwei. Und die ist noch nicht mal bewegt worden, die Kamera dabei. Die stand fest auf dem Stativ. Und da wird 6 Minuten lang zwischen diesen zwei Einstellungen hin und her geschnitten. Und du kannst mir erzählen, was du willst. Aber das ist dann halt auch irgendwann langweilig. Eben halt, weil nichts passiert. Vielleicht kann ja der Dialog sozusagen aggressiv sein. Das kann es. In dem Fall war es aber eben halt auch nicht. Und hier habe ich trotzdem lange Kameraeinstellungen, aber hier passiert eben halt viel. Visuell eben halt. Und genau, dass hier visuell viel passiert, das hat auch der George Eckstein gesehen. Das ist nämlich der Producer von dem gesamten Film. Weil das Ganze ist ja eigentlich eine Fernsehproduktion. Und die Universal haben ja immer so diese, bei uns war das glaube ich hier so der Freitagsspielfilm oder Montagskino oder irgend sowas halt. Sowas gab es dann natürlich halt auch und das war eben halt so einer von diesen Filmen, die da in so einer Primetime verbraten werden sollten. Und die haben überlegt, wie wollen sie das drehen und wollten vieles im Studio drehen über Rückprojektion. Und Steven Spielberg von ihm war relativ schnell schon klar in der Vorproduktion, das muss draußen gedreht werden, das müssen wir draußen machen. Und ich fand das, hat das ziemlich cool eingefädelt. Hat dem Produzenten gesagt, passt mal auf, wir gehen raus. Wir holen uns jetzt draußen schon mal Einstellungen von den Autos, von den Autofahrten und zeigen, was möglich ist und nutzen die dann für die Rückprojektion, damit das, was wir dann im Studio drehen, dann eben halt auch wirklich passt. Jetzt hat der Eckstein natürlich die ganzen Dailies gesehen, hat gesagt, so schon am zweiten Tag hat er gesagt, Leute, vergesst das, wir drehen auf gar keinen Fall im Studio, das wird nur noch on Location gedreht, weil das ist nämlich ganz schöner Knaller. Und da hat sich diese Vorproduktion, die da reingesteckt haben, die hat sich da bezahlt gemacht.
Es war ja zu dem Zeitpunkt auch absolut unüblich, nicht, also für das Fernsehen nicht im Studio zu drehen. Man muss sich das mal überlegen, wenn man zu diesem Zeitpunkt eine Fernsehproduktion gemacht hat, dann hat man ein Fünkchen Geld bekommen und dann hieß es, du bist bitte in 10 Tagen fertig. Und das unter dieser Prämisse so durchzuziehen und dann halt noch solche grafischen Arbeiten abzuliefern als 24-Jähriger, es wundert mich dann halt auch nicht, dass sie dann bei der Vorpremiere, beim Testscreening dann sozusagen gesagt haben, okay, hier bekommst du noch ein bisschen Geld, nimm dir noch 3-4 Tage und mach noch ein paar Reshoots, denn das wird ein Kinofilm. Fürs Fernsehen war er geplant, dass er 71 Minuten geht, 74 Minuten, sorry, und am Ende des Tages wurde es dann eine Kinofassung von insgesamt 90 Minuten, also ein abendfüllender Spielfilm.
Genau. Der hat nur ein Limited Release dann bekommen in den Staaten. Dafür lief er dann allerdings in Europa und in Australien lief er natürlich dann sehr gut. Und auch hier, ich sag mal so, das europäische Arthouse Kritikerpublikum und die sind natürlich voll drauf angesprungen auf diesen Film. Das ist so ein bisschen, es hat mich ein bisschen an Carpenter, wie sein Werk hier in Europa aufgenommen worden ist zu seiner Zeit, als es rauskam. Das war schon, da kommt ein junger Regisseur mit frischen Ideen, die anders sind als das Classical Hollywood. Es sind Anlehnungen an das europäische Kino mit drinne, die Nouvelle Vague zum Beispiel. Das sind ja auch viele Directing-Stile ja auch bei Spielberg mit drinne. Er das ja nicht so klassisch macht, wie eben halt damals High Noon oder also 12 Uhr mittags. Oder andere Western-Stoffe zum Beispiel, die hier auch Pate standen. Genau. Um kurz zur Story zurückzukommen, du hattest vorhin schon gesagt, das Ganze ist geschrieben von Richard Matheson.
Das war die Kurzgeschichte von ihm.
Genau. Der hat die Kurzgeschichte geschrieben und er war ja eigentlich schon dabei, ja eigentlich das auch als Drehbuchversion zu verfassen. Und als er dann angefragt worden ist, würdest du auch das Drehbuch schreiben, hat er sich natürlich sehr gefreut, dass er jetzt hier sozusagen dann wirklich das, was er auch vorhatte, dann fortführen kann. Und das ist auch geworden, deswegen hat er auch den Story-By-Credit bekommen. Das Ganze, das wurde geschnitten von Frank Morris. Jetzt ist der Frank Morris nicht der einzige Cutter, denn der musste mit einem größeren Team hier zusammenarbeiten. 5 Leute waren insgesamt notwendig, um den Film schnell zu schneiden, denn nachdem der Film abgedreht worden war, sollte der auch alsbald ja auch versendet werden. Und deswegen hat man sozusagen mit 5 Additional Cuttern dazugearbeitet. Jetzt muss man sich aber so vorstellen, dass jetzt nicht alle gleichzeitig am selben Stoff gearbeitet haben, sondern das Ganze wurde aufgeteilt. Du hast sozusagen die zwei Main-Cutter, die sozusagen in Anführungszeichen das Künstlerische mit Steven Spielberg zusammen machen. Und dann hast du noch die, ich sag vorsichtig, die Assistentinnen, die das, die ganzen Dailies, die Kopien nehmen, sichten, schon vorschneiden und das sozusagen in diese grobe Schmutzspur legen, also in den Rough Cut legen. Und dieser Rough Cut, der kann dann von den Senior Editoren kann dann halt geschnitten werden. Wer übrigens was zum Thema Schneiden hören will, der hört mal die Tage drüben bei den Abspannguckern rein. Da habe ich mit dem René ausführlich über Editing gesprochen. Kleiner Shoutout hier an der Stelle. Und vor allen Dingen Werbung, ich war nämlich mit dabei.
Ja, so wurde das früher gemacht, ne? Das, so hat sich ja dann auch das Wort Editor erst etabliert, denn der Cutter ist tatsächlich derjenige, der erstmal den Rohschnitt anlegt. Und das Editieren ist ja sozusagen das Komponieren aus den Kräften, die du da auf dem Bildschirm überhaupt zur Verfügung hast.
Genau. Und der Frank Morris, der hatte natürlich auch eine entsprechend krasse, steile Karriere. Denn wenn man sich einfach mal anschaut, was er nämlich noch alles gemacht hat. Wir hatten hier schon drüber gesprochen. Romancing the Stone hat er gemacht. Night of Time hat er gemacht. Vogel auf dem Drahtseil. Blue Thunder. Stakeout mag ich ja sehr. Irgendwann wird es mal Zeit, den auch mal zu besprechen. Und Charlie Varick von 73. Also da sind wirklich schon ein paar Hochkaräter dabei, die er ja gemacht hat. Und ich kann dir sagen, warum der danach eine Karriere hatte.
Ich habe gerade mal seine Filmografie aufgemacht und habe da gerade drei Filme gesehen, die ich als Kiddo gesehen habe. Das ist einmal mit meinem Vater, habe ich damals das Fliegende Auge gesehen.
Oh ja.
Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten, klar. Und Nummer 5 lebt. Das sind so alles Filme, wenn ich das gerade so lese, dann bin ich tatsächlich gerade 11, 12 Jahre alt und sitze mit meinem Dad auf der Couch. Ja, da kann ich mich noch dran erinnern.
Wenn wir weiter in der Crew nachschauen, dann müssen wir natürlich unbedingt über Jack Amata sprechen. Der hat hier die Kameraarbeit gemacht. Und du hast es vorhin so schön gesagt, lass uns mal ganz kurz hier über Formate sprechen. Der ist ja fürs Fernsehen gedreht. Fürs Fernsehen war es ja damals üblich, in 4:3 ausgestrahlt zu werden. Jetzt funktioniert allerdings so ein Film nicht, dass der in 4:3 ist, sondern dieses Super 35mm Bild hat ja eine andere Form. Also sprich, wenn ich das Ganze Open Gate spreche, habe ich eher ein 3:2 Seitenverhältnis Open Gate. Na? Und das kann ich mir dann zurechtzimmern. Das heißt, also rechts und links wird noch ein bisschen was abgeschnitten, damit es dann auf unsere fast viereckigen Fernseher damals gepasst hat. Aber Open Gate hat auch die Möglichkeit, oben und unten was abzuschneiden, um das sozusagen auf so ein Kino-Seitenverhältnis zu bringen, was 1,85:1 ist. Dahingehend unterscheiden sich auch bestimmte Fassungen. Du hast hier dieses 4:3 Format, wenn ich das richtig gesehen habe.
1,33:1.
Genau. Das ist dann das 4:3 Format. Und wenn man sich das jetzt aktuell auf VOD anschaut, ist eigentlich fast überall bei Gängen, beim großen A ist es auch zu sehen, da ist es wie bei der Blu-ray auf 1,85:1 Format, also schön breitwandig. Und es fehlt sozusagen ein kleines bisschen oben und unten was. Dafür ist rechts und links eben halt ein bisschen mehr Bildinformation da. Das ist also nichts, was sozusagen irgendwie hinzugedichtet worden ist durch eine AI oder sonst irgendwas. Nein, sondern es wurde, egal in welcher Version, immer irgendetwas abgeschnitten. Und Steven Spielberg hat sozusagen das schon im Hinterkopf haben müssen. Ja, weil die wussten ja, wir haben ja das Format. Das heißt also, wir müssen das da schon so framen, dass trotzdem am Ende eben halt, auch wenn wir rechts und links noch was abschneiden, noch was zu sehen ist. Und selbst wenn wir es aber über eine große Leinwand halt ausstrahlen, dass das immer noch Sinn ergibt. Also ich finde das schon immer spannend, da sozusagen schon in zwei Formaten irgendwie mitzudenken. Witzigerweise ist das aber sehr nah an unserer heutigen gefühlten Realität dran. Aber da sind die Extreme ein bisschen anders, denn wir drehen in den meisten Fällen, das ist das aktuelle 4K, ist ja halt auch, entspricht ja so wie bei Full HD 1920x1080, also 4020x2556
Seitenverhältnis. Okay, okay.
Und da haben wir sozusagen auch so dieses 16:9 Bildformat, aber denkt dran, Smartphones, hochkant, Stories. Und da ist es ja nicht 16:9, sondern 9:16. Und das heißt also, du drehst mit einer Kamera und musst dafür sorgen, dass du dann später dann immer Center of the Frame die Information eben halt nur mit haben kannst. Also an meiner Lebensrealität ist das schon sehr nah dran, wo ich das trotzdem nicht mag, das Seitenverhältnis. Es ist halt nicht meins, es sei denn, man dreht halt einfach das Telefon, das finde ich dann doch.
Ich wollte mich gerade fragen, wie ist das eigentlich für dich, wenn du heute noch leider gezwungen bist, 4:3 zu schauen? Wie ist das so für dich?
Also normalerweise spreche ich das schon mit den KundInnen ab und sage so, wenn ihr Stories haben wollt, also das meiste, was ich ja mache, ist ja die klassische Interviewsequenz mit B-Roll und das sind ja die klassischen Imagefilme, Werbefilme, also weniger Werbung, also wirklich eher Imagefilme und da kannst du halt schon reinkroppen. Was ich aber gerne mache, ist halt bei so einer Story, du lässt halt den Film bettest du ein in Bilder. Du hast sozusagen wie 4 oder 3 Bilder übereinander. Oben hast du sozusagen ein Bild aus dem Film, dann hast du vielleicht den Firmennamen als zweites Bild, als drittes Bild ist kein Bild, sondern da läuft das Video in der richtigen Größe und unten drunter habe ich sozusagen nochmal ein Bild, ein Frame aus dem Film zum Beispiel. So habe ich sozusagen verschiedene Möglichkeiten, also visuelle Formate verwendet und trotzdem behalte ich mein Bildformat noch mit bei.
Und wenn du jetzt einen Film schaust im Heimkino, und du nur diese 4:3-Version zur Verfügung hast?
An der Stelle könnt ihr gerne mal den Udo fragen. Der Udo hat mir nämlich American Yakuza mitgegeben, Teil 2. Ich soll ihn mir unbedingt anschauen. Den hatte er damals auch mit dem Patrick Lohmeier im Bahnhofskino besprochen. Und der hatte mir den jetzt mal ausgeliehen, als ich letztes Mal bei ihm war. Und der Film ist tatsächlich nach 2 Minuten rausgeflogen, weil der in 4:3 war. Und ich habe schon gesehen, der Film ist niemals so konzipiert worden. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass es sehr schwer ist, tatsächlich an diesen Film ranzukommen. Dieser Film wurde sozusagen nicht gut präserviert in irgendeiner Art und Weise. Und wenn du den Film sehen willst, entweder ergatterst du noch irgendwo eine 35mm Kopie beim Kino deines Vertrauens. Oder du bestellst dir eine sauteure ausländische DVD, die ich wahrscheinlich nicht abspielen kann. So, das heißt also, wenn ich den Film sehen möchte, dann eben halt abgeschnitten. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel Kronos noch nicht gesehen habe, denn der liegt mir auch als DVD vor, aber der ist eben halt auch 4:3.
Ich erinnere mich, ich habe ihn dir geschenkt und nicht drauf geschaut.
Und das ist wirklich sowas, wenn der Film nicht so konzipiert und nicht gedreht war, dann habe ich damit ein Problem. Anders ist eben halt jetzt wie bei dem Film, habe ich kein Problem damit, weil der ja auch tatsächlich mitkonzipiert war und mitgedacht war, auch 4:3 ausgestrahlt zu werden.
Das ist interessant, weil ich habe den jetzt ja, wie gesagt, 3-mal hier geschaut und ich sehe die Balken rechts und links gar nicht mehr. Es ist einfach, ich bin da so drin, es stört mich wirklich bei diesem Film gar nicht. Mhm. Und tut auch keinen Abbruch, was den Drive angeht. Also ich bin da auf jeden Fall voll drin.
Was den Drive angeht, das ist natürlich eine sehr schöne, sehr schöner Wortwitz. Aber wir waren gerade stehen geblieben bei Jack Marta. Der ist jetzt kein Unbekannter, der ist ja schon wirklich ein Veteran gewesen seiner Zeit und dass er das halt hier gemacht hat. In meiner Version hatte ich kurz das Gefühl, aber nur ganz kurz das Gefühl, es fühlt sich alles an wie anamorphic Western-Bilder. Das ist, liegt wahrscheinlich an allem, aber nicht an der Kamera, denn der ist offensichtlich auch spherical gedreht. Das sieht man spätestens an den fantastischen Lensflares, also wirklich an den fantastischen, ich liebe Lensflares, I care about Flair. Halte den Hashtag mal im Hinterkopf, da passiert mal noch was in den kommenden Monaten. Und es sind wirklich echt tolle, tolle, tolle Bilder. Also ich liebe wirklich dieses Bild, dieses Filmkorn, gepaart mit diesen ganzen Wüsten und eben halt diesen Lensflares. Und das sind eben halt spherische Lensflares. Du siehst halt, das sind Telefotolinsen. Du siehst halt diese verschiedenen kleinen Lichtreflektionen, die übereinander gelagert sind. Das ist, ich liebe es. Es ist wirklich ganz fantastisch. Und das geht tatsächlich nur spherical so, weil ansonsten hätten wir ziemlich viele Lightstreaks. Und die haben hier wirklich eisekalt gegen die Sonne gefilmt. Und jetzt mal wirklich was, eine Fernsehproduktion, die draußen gedreht worden ist, ja, Anfang der 70er, war sowieso schon ein Ding. Und dann gegen das gottverdammte Licht zu filmen, das ist wirklich so ein, das haben sich später Regisseure getraut, das zu tun und Kameraleute. Aber für so einen Fernsehfilm sowas zu machen, ich sag dir so, wie es ist, das ist schon was ganz Besonderes. Das macht den Film natürlich auch wertiger. Vielleicht so ein kleines, damit ihr versteht, warum ich mich darüber freue. Es ist üblich bei Fernsehproduktionen allgemein, was schnell abgedreht werden ist, das Sonnenlicht zu nutzen, damit eben halt alle ProtagonistInnen im Bild genügend ausgeleuchtet sind. Da geht es nicht um einen künstlerischen Anspruch, sondern dass die genug Licht haben, damit wir den Film vernünftig belichten können. Im besten Fall ist, wir hatten hier schon in einigen Folgen drüber gesprochen, wird das Sonnenlicht sogar noch genutzt und sogar noch auf die Protagonistin hart drauf sozusagen gestrahlt, also reflektiert, damit die genügend Licht hatten. Wir hatten zum Beispiel bei der Schatzinsel, hatten wir darüber gesprochen, da hat man das so gemacht. Und hier ist es ja genau so, dass man hier teilweise gegen die Sonne gefilmt hat, ja, dass wir sozusagen Backlight haben. Und Backlight ist in meisten Fällen das, was wir als cinematisch wahrnehmen, weil die Figuren werden automatisch vom Hintergrund freigestellt. Dadurch wird es plastischer, ne? Das wird also räumlicher für uns, spürbarer, fühlbarer und dadurch entsteht natürlich dieses Cinematic Feel. Ich hasse dieses Wort Cinematic, aber ne, damit ihr wisst, was ich meine.
Ja, was mir gerade aufgefallen ist, der Jack A. Marta, der hat ja unglaublich zeitig schon begonnen mit seiner Karriere. Es ging ja schon 1927 los und Duel ist tatsächlich einer seiner... Ja, schon letzten Filme. Danach kam gar nicht mehr so viel. 1, 2, 3, 4, 5 Filme hat er danach noch gemacht, das war's. Also er war da auch auf jeden Fall auf dem Peak seines Schaffens und hat unglaublich viel Erfahrung mit in den Topf geworfen. Und das merkt man.
Ja, das auf jeden Fall. Und er war zu dem Zeitpunkt des Drehs, war er 68 tatsächlich. Der hatte natürlich auch eine krasse Crew, weil als DOP bist du ja eigentlich nicht derjenige, der die Kamera operated oder führt, sondern dafür gibt's ja Camera Operator.
Du kümmerst dich ja viel mehr auch ums Licht setzen.
Genau, also als DOP, also Director of Photography, kümmere ich mich um alles, was bildgestalterisch zu tun hat. Die Bewegung muss koordiniert werden, das Licht muss koordiniert werden und wir müssen natürlich halt mit dem Filmstock arbeiten, mit den Linsen arbeiten. Und das Framing muss halt stimmen, wo ist unser Anfangspunkt und unser Endpunkt. In Kooperation natürlich mit dem Director, der sich ja sozusagen um das Inhaltliche eigentlich kümmert. Deswegen finde ich natürlich das amerikanische System deutlich besser als das, was zumindest bis vor 5, 6 Jahren bei uns in Deutschland noch vorgeherrscht hat, System besser, weil hier heißt es einfach nur Kameramann, ja. Und da ist der Regisseur dafür verantwortlich, dass sozusagen Inhalt und Bild übereinkommt und das ist jetzt längst schon weg. Also viele junge Menschen nennen sich dann auch eher DOP und ich kann das auch beobachten, dass früher hat man gesagt lichtsetzender Kameramann, das wäre am ehesten noch die Bezeichnung für ein DOP, sprich also, dass du dich mit ums Licht mit kümmerst. Kann ich gleich was zum Licht noch sagen, dass wir das nicht vergessen, denn viel mit Licht setzen
war er da nicht. Genau, du hast ja schon eingangs mir, bevor wir angefangen haben, die Frage gestellt, ob ich denn weiß, wo zum Beispiel Spielberg sich aufgehalten hat. Er hat ja dort im Wagen gesessen, hat man das groß gerickt, all diese ganzen technischen Möglichkeiten, die gab es ja noch nicht. Auch keine Funkstrecken, so wie heute, dass der Regisseur einfach in einem dritten Wagen hinten sitzt und einfach einen Field-Monitor hat, der über Funkstrecke an den Kameramann angedockt ist. Das gab es da alles nicht. Und ja, da stellt man sich schon die Frage, wie sie das auch logistisch auf die Reihe bekommen haben. Fakt ist auf jeden Fall, dass er als 24-jähriger junger Regisseur einen unglaublich starkes Team an der Hand hatte und das ihn wahrscheinlich auch ordentlich gesettelt hat für den Stil, der dann später kam. Da würde ich gerne mal, ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich das jetzt einfach so reinwerfe, ich wollte dich mal fragen, Spielberg hat ja einen unverkennbaren Stil in der Kameraarbeit. So, was sind so deine Lieblingsfilme von ihm?
Von Spielberg? Aus einer Kameraperspektive oder Film jetzt?
Beide.
Eieieiei. Also ich kann wirklich sagen, dass mein Lieblings-Spielberg immer sein wird Jaws. Das kann ich wirklich sagen. Habe ich auch sehr früh gesehen, hätte ich dann niemals sehen dürfen. Ich war 7 Jahre alt. Also 7 Jahre alt, ja. Und wurde damals, das weiß ich noch, 20.15 Uhr beim MDR ausgestrahlt und die hatten damals diese Szene mit dem Kapitän von Robert Shaw, der zerhackstückelt wird, langsam ins Maul rutscht, war noch drinne. Es gab Ausstrahlung, da war sie noch nicht drin. Das hat mich dann ein bisschen verstört schon, kann man sagen.
Ich wollte gerade fragen, was die Szene mit dir gemacht hat.
Ja, genau. Also es hat mich schon verstört, Aber nachdem du das dann irgendwann ein bisschen verarbeitet und verstoffwechselt hast, erinnerst du dich ja trotzdem an den Film. Das musst du mir reinziehen. Der Film geht ja dann doch 2 Stunden. Ja. Und ich habe bis zu der Szene, sind es ja vielleicht 1 Stunde 50 Minuten, ja, den Film mehr angeschaut als 7-Jähriger. Also der Film hat mich, obwohl ja in Anführungszeichen ja gar nicht so viel passiert, trotzdem so viel mit mir gemacht, dass ich mich weder gelangweilt habe und immer noch dran blieb. Und so geht es mir bei ihm jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe. Ich bleibe immer dran. Der saugt mich richtig ein. Deswegen ist das wahrscheinlich auch immer so mein Go-To-Spielberg und auch kameraseitig mag ich den Film sehr, weil man hier noch merkt, dass er noch nicht so abgeklärt ist. Wenn dann Janusz Kaminski kommt, habe ich das Gefühl, da ist es dann sehr abgeklärt. Da ist mir das alles zu aufgeräumt, zu glatt poliert. Auch wenn es fantastische Kameraarbeit ist und fantastisch geleuchtet ist. Also kann man wirklich sagen, es gibt keinen schlecht aussehenden Steven Spielberg-Film. Gibt es nicht, außer Jurassic Park. Und ich liebe wirklich Dean Candy, aber wie man ihn da verbraten hat, das tut mir immer noch leid. Da hätte man so viel rausmachen können, aber was da, das fühlt sich teilweise wirklich an wie, manchmal wirklich wie Fernsehproduktion. Ich finde das ganz furchtbar. Und den mag ich von der Kamera jetzt halt nicht so sehr, den Jurassic Park. Aber der hier ist ganz, ganz, ganz toll. Also gerade diese Transition, man hat es ja New Hollywood so schön zusammengefasst, da dieses aus der Nouvelle Vague so ein bisschen was Angelehntes, dann hast du so ein bisschen Western hast du mit drinne und irgendwas Verspieltes, Neues irgendwie noch mit drinne. Also den mag ich wirklich sehr und tatsächlich genau diesen Film, über den wir heute hier sprechen, mag ich wirklich sehr von der Kameraarbeit her. Das sind so Dinge, die sind halt hängen geblieben. Das sind so Filme, über die ich jetzt gar nicht so oft nachdenke, also Duell in dem Fall, aber die machen mir so viel Freude, wenn ich es dann sehe und denke mir so, ja doch, das ist schon echt fantastisch.
Ja, also bei mir steht Jaws auch ganz, ganz weit oben. Ich muss sagen, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, im Laufe der letzten 15 Jahre fühlten sich seine Filme auch ein bisschen mehr direkt vom Reißbrett so ab, ne? Also schon mit seiner Finesse und so weiter. Man hat immer gespürt, dass man Spielberg sieht, so, aber tatsächlich, wie du schon sagst, sehr, sehr aufgeräumt und sehr abgeklärt. Was ich da wirklich noch am besten finde von all dieser, von dieser Phase damals, ist Lincoln noch. Denn der hat mich sehr berührt, was die Kameraarbeit, die Regie und vor allen Dingen halt natürlich auch das Schauspiel angeht. Ja, genau. Und bei Duel muss ich sagen, ich bin ganz froh, dass ich ihn später gesehen habe. Ich glaube nämlich, dass ich ihn als so als 18-Jähriger hätte ich das gar nicht so wahrgenommen, dass wie genial dieser nonverbale Konflikt mit diesem Monstrum von Truck überhaupt funktioniert, wo du dann halt auch noch einen Stuntman drin sitzen hast, wo du nichts weiter siehst außer seinen Armen.
Also ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, weil du es gerade sagst, halt nonverbal, weil da ja kein Dialog wirklich drin ist. Also nichts, was uns sozusagen noch zusätzlich Informationen noch mitgeben könnte oder dem Charakter noch zusätzlich noch Tiefe geben könnte, sondern es passiert nur reine weg aus seiner Aktionen heraus, aus seinen Handlungen, die er tut, wie er sich bewegt.
Und den Geschwindigkeiten, diesen Tempowechsel in Kamera und Edit. Ja, aber darauf kommen wir ja noch.
Ganz genau. Und da muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, ob er mich beeinflusst hat, aber für jeden Kurzfilm, den ich bisher geschrieben habe, es gibt eigentlich nur einen, den ich geschrieben habe, der Dialog hat. Alle anderen haben keinen Dialog. Die sind komplett alle nur visuell. Und nicht so musikvideomäßig, sondern wirklich auch kontinuierlich Bewegungen, Leute, die interagieren, aber einfach nur nicht sprechen. Und jetzt, wo ich den Film gesehen habe, ist mir das wieder bewusst geworden, wie faszinierend ich das finde, dass du reine weg einfach nur über die Aktion ein bisschen Musik, viel Sounddesign und einfach nur, ich sag's wirklich so, dieses klassische Continuity Editing, so viel machen kannst. Also wirklich so viel machen kannst, so viel erzählen schon kannst, ich finde das wirklich fantastisch. Das macht's wirklich so für mich persönlich jetzt mit meinem Background natürlich zu nochmal viel besseren Filmen, weil ich da so viel halt auch einfach für mich halt auch rausziehen kann.
Ja, Show Don't Tell.
Showdown Teil, exakt das.
Genau, und also ich bin da ganz froh, dass ich ihn erst viel, viel später gesehen habe. Denn ich erinnere mich zum Beispiel auch an John Carpenters Christine. Den habe ich zum Beispiel auch von allen Carpenter-Filmen habe ich den als letztes gesehen und ich habe den für 5 € irgendwo mitgenommen. Der ist ja, der wird ja auch nur in so einer stiefmütterlichen Weise auf so einer kleinen Blu-ray bloß weggegeben. Auch das Cover, also man hat sich kaum Mühe dafür gegeben und der liegt immer für 5 € liegt der im Müller. Und den habe ich mit, das war der letzte Carpenter, den ich gesehen habe und ich dachte mir so, was zur Hölle? Das ist einfach mein Lieblings-Carpenter, weil du weißt, ne, also dieser ganze Morph-Effekt und diese ganze Bewegung des Autos und dass du halt auch keine Identität hast und dass sozusagen ein nicht lebloses, also ein lebloses Ding sozusagen die Konfliktebenen der Hauptfigur sozusagen vorantreibt. Das ist einfach ein unglaublich cooler Kniff und der macht mir auf grafischer Ebene einfach mega viel Spaß. Und deswegen habe ich auch so viel Freude an Duel.
Bevor wir noch weiter tiefer einsteigen, weil du hast hier noch so ein paar Kleinigkeiten noch vorbereitet, so ein paar Beobachtungen, die wir noch ein bisschen besprechen wollen, würde ich hier ganz gerne noch fix zwei Namen noch mit hervorheben. Und zwar ist das einmal der Billy Goldenberg, der hat hier den Score gemacht. Üblicherweise sage ich immer, wir sprechen später dann darüber, um es dann trotzdem zu vergessen, deswegen ich das jetzt machen möchte. Dieser Score, viele Leute sagen immer, er würde klingen wie dann später der Score von John Williams in Jaws. Und ich finde ja eigentlich, nein, das tut er überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, ich finde eigentlich, dass Jaws viel eher an Bernard Herrmann erinnert und hier Billy Goldenberg ganz klar klingt nach Bernard Herrmann. Denn ich habe mir jetzt gerade nochmal auf dem Hinweg hierher zum Gespräch, habe ich diesen Score nochmal gehört. Und das ist, also Bernard Herrmann, wir haben ja irgendwann schon mal drüber gesprochen, ist ja wirklich so einer von diesen Komponisten, von diesen Filmkomponisten, die wegweisend waren, wo sich 50 Jahre danach nicht mehr wirklich so viel geändert hat. Vielleicht in der Instrumentierung, in einigen Tonalitäten hat sich vielleicht was geändert, aber in bestimmten strukturellen Sachen eben halt, auch bestimmter Einsatz. Ich muss hier einfach nur denken an Basic Instinct und Star Trek, Jerry Goldsmith zum Beispiel. Ja, der so auch so dieses Klassische mit übernommen hat und trotzdem auch viel variiert hat. Und ich finde, was Billy Goldenberg hier gemacht hat, ist halt auch dieses, du hast ein klassisches Orchester, was auf Serien eingestellt ist. Das heißt also, du hast auch zeitgemäße Instrumente mit drin. Du hast das Glockenspiel mit drin. Du hast hier sogar eine Western-Gitarre noch mit drin. Du hast ein riesengroßes Wellblech, was sie mit verwendet haben. Und so diese ganzen vielen kleinen Sachen. Und hat mit diesem, ich sag mal, Besteckkasten, den die da hatten, versucht, so ein bisschen so auch dieses Bernard Herrmann-mäßige auch einfach mal zu imitieren. Und dabei selber auch eine Sprache entwickelt haben, weil sie festgestellt haben, Mensch, das sind ja Autos, das machen ja Geräusche, wir müssen bestimmte Ebenen rüberbringen über diesen Score, also Anweisung vom Director halt. Und das haben sie halt umgesetzt, also so kleine Mini-Themen reingebracht. Na, dieses Glockenspiel, dann hat man auch dieses auf der Harfe zum Beispiel, abgestoppte Harfe, hohe Töne, das macht einen ganz speziellen Sound, macht das schon. Oder auf dem Klavier. Wir müssen nicht mit den kleinen Fellhämmern, ne? Es ist ja Tasteninstrument, Klavier arbeiten, sondern wir können da auch einfach mal über die Saiten fahren mit irgendwelchen Gegenständen. Das haben sicherlich schon andere Leute gemacht, aber in Kombination hier mit all den anderen Sachen eben halt und dann zusätzlich noch die Western-Gitarre. Und was ich cool finde, ist, die haben hier auch eine verzerrte Western-Gitarre mitverwendet. Das hört man. Man hört diesen unverkennbaren. Weiß gar nicht, wie heißt dieser markante Verstärker, den es damals gibt, die diese Beach-Bands auch immer hatten. Wer es weiß, in die Shownotes, in die Kommentare reinhauen, aber so einen müssen die verwendet haben, das ist so ein dieser Sound mit dieser Western-Gitarre gekoppelt. Einen kleinen, feinen Szenen drin. Hört man natürlich nur, wenn man aktiv diesen Score sich reinzieht. Den würde ich mal in die Shownotes mit reinhauen, weil ich finde den wirklich echt, echt fantastisch. Und wollte ich jetzt an der Stelle einfach mal nochmal hervorheben.
Ja, du steckst da auf jeden Fall ein bisschen tiefer drin als ich. Das ist mir so gar nicht aufgefallen. Was mir aber aufgefallen ist, dieser eine Score, dieses der auch immer beim Tempowechsel dann irgendwann einsetzt, irgendwie erinnert er mich auch so ein bisschen an die Art und Weise von Hitchcock. Würdest du mir da recht geben?
Ja, auf jeden Fall. Da gibt es ja sozusagen, so kannst du fast sagen, so eine Audio-Reminiszenz eben halt an Psycho. Das klingt wie so ein Audio-Echo davon, wie so eine Abwandlung. Und wenn man Spielberg natürlich dann auch noch reden hört, das habe ich jetzt erst tatsächlich hinterher gesehen, dass er im Hinterkopf eben halt hatte, dass Psycho eben halt auch ein Einfluss halt auf diesen Film war. Macht natürlich Sinn.
Okay, dann wundert es mich auch überhaupt nicht. Okay, genau. Super.
Was einhergeht, und das ist dann der letzte Name jetzt von der Crew noch, den wir unbedingt erwähnen sollten, ist halt Edwin S. Hall. Edwin S. Hall, der hat sich hier darum gekümmert, dass wir das so hören, wie wir es hören. Und was ich krass finde, ist, dass dieser Mensch nur zwei Filme in seiner Vita hat. Das eine ist der Tattered Dress von 1957 und dann eben halt diesen Duel. Und ich frage mich einfach nur, why? Weil das Sounddesign, ich schaue die Filme ja eigentlich fast nur über Kopfhörer. Das Sounddesign, also es ist auch für diese damaligen TV-Verhältnisse, es ist eben halt fantastisch. Es ist wirklich echt, echt, echt toll. Und das ist überdurchschnittlich viel, was man hier gemacht hat, um uns sozusagen das overzubringen, dass wir hier eine krasse Bedrohung haben.
Ja.
Wir haben gerade mal die Crew besprochen, für die da draußen, die uns bis hierhin zugehört haben, den Film nicht gesehen haben, trotzdem ganz gerne wissen wollen würden, um was es da eigentlich geht. Stefan hatte schon gesagt, er hat da was vorbereitet. Verlies uns doch mal eben nochmal die kurze Zusammenfassung. Was geht's denn eigentlich in?
Na gut, vorbereitet. Ich habe hier die DVD, das Mediabook von der Cinemathek, Süddeutsche Zeitung. Und an der Stelle liebe Grüße an Tobias Kniebe, denn er hat den Klappentext geschrieben und darauf würde ich den ersten Drittel einfach mal nutzen, um ja die Geschichte ein kleines bisschen umzureißen. Der Film. Ein Zweikampf Mann gegen Mann, eine Konfrontation auf Leben und Tod. Das ist es, was man unter einem Duell versteht. Ein Versprechen, das der Film auch einlöst. Allerdings erst ganz am Ende. Davor sieht man einen unheroischen Jedermann. Dennis Weaver, der es nicht fassen kann, dass dieser schwarze Tag tatsächlich auf das älteste Gesetz der Natur hinauslaufen soll. Töten oder getötet werden. Er ist ein ganz normaler Handelsvertreter, der jedem Streit aus dem Weg geht. Was für einen Grund könnte es geben, ihn umzubringen? Es gibt keinen. Aber der mitleidlose Bastard, der ihn mit seinem uralten, aufgemotzten Pettibelt-Tanklaster auf einem einsamen kalifornischen Highway jagt, will ihn trotzdem ins Jenseits befördern.
Ja, es ist schon sehr reißerisch. Das teast mich. Guck dir jetzt diesen Film an, du bist jetzt gehypt. An dieser Stelle ist auch sowas wie, ich mochte das damals auch im linearen Fernsehen noch bis die 90er rein, Anmoderation für Filme, um das so ein bisschen so einzusortieren, das mochte ich immer sehr. Oder Thementage oder Themenabende, das hat mir sehr viel Freude bereitet, deswegen ist auch so ein Mehrwert aus solchen Mediabooks oder eben halt auch diesen kuratierten Reihen eben halt auch fürs Ziel.
Geht mir ebenso.
Du hast es gerade zusammengefasst. Ich habe hier aufgeschrieben Drehbuch, Struktur und Besonderheiten. Du hast vorhin schon gesagt zu mir im Vorgespräch, es ist ja jetzt keine klassische Save the Cat Struktur. Es ist keine, schon irgendwie dreiaktig, aber was ist es für eine Drehbuchstruktur? Was haben wir?
Also meines Erachtens nach ist es ein klassischer Mini-Plot. Wir haben keine Heldenreise, wir haben kein großes Geplänkel. Wir sind sofort in der Story drin. Und die Story macht auch keine Gefangenen. Wir haben nicht viel Zeit zu verschwenden. Wir haben den Charakter David Mann, der sich auf den Weg zu seinem Termin macht. Und wir haben einen POV-Shot, der sozusagen uns 5 Minuten lang erstmal mit der Story und mit seinem doch recht langen Weg erstmal involviert. Und dann dauert es auch nicht lange, bis wir schon zum Twist bzw. zum Glückswechsel kommen. Darüber wollten wir auch noch reden. Genau. Ja. Ein klassischer Mini-Plot, der sozusagen relativ knapp geschrieben ist und auf relativ viel Dialoge verzichtet. Er arbeitet mit einem Voice-Over. Und arbeitet sozusagen eigentlich viel mehr mit Bildsystemen, sozusagen mit der Kameraarbeit und ästhetischen Emotionen und treibt somit die Spannung voran.
Okay, du hast mir sind natürlich schon hier natürlich viele Punkte natürlich schon mal offen, weil dieser Opening-Shot sozusagen aus der Garage im Dunkeln, wir hören sozusagen nur den Sound, ist ja im Nachdreh mit entstanden. Also das sind sozusagen die zusätzlichen 16 Minuten, die der Film haben musste, um dann ins Kino zu kommen. Da gehört diese ersten 5 Minuten POV-Shot gehören mir dazu. Das ist sozusagen der Nachdreh. Da sehen wir sozusagen, wie er von dem Haus aus losfährt, durch die Stadt durchfährt und dann langsam aufs Land kommt, um sozusagen uns den Drehort oder den Ort des Geschehens näher zu bringen. Also aus der großen Großstadt raus auf die Landstraßen. Und wir kommen sozusagen aus diesem Wust, aus diesem ganzen Gedränge, kommen wir raus in diese große, weite Welt. Alles wird automatisch breiter, deswegen dieser Film bei mir auch immer so in diesem Anamorphic-Feeling-Look irgendwie ist, so abgespeichert ist, obwohl das gar nicht so gedreht ist. Und damit wird auch klar, die Dimensionen, in denen wir uns da eigentlich auch bewegen müssen. Du fährst lange Zeiten, fährst du dann eben halt dort über Land und das ist nichts, niemand ist da. Da ist keine Möglichkeit, keine Telefone, keine Smartphones, ne? Es gibt halt nichts. Also wenn du dort lost bist, bist du dort eben halt lost.
Ja, es ist eine weitläufige Landschaft und wir alle wissen ja, der Highway, der steht ja auch, stand ja auch häufig symbolisch für Freiheit. Im Laufe der Zeit wird ihm aber auch klar, und das unterstreicht der Film zum Beispiel auch mit dem Radiosprecher, es bedeutet nicht nur Freiheit, sondern es bedeutet auch Isolation.
Das ist auch so ein Punkt, den können wir nachher nochmal aufgreifen, also Isolation ist ein schöner Punkt in diesem Film. Also gerade in diesem Anfang werden natürlich viele Themen natürlich klar gemacht. Eins von denen ist natürlich sowas wie dieses Männlichkeit hinterfragen. Das geht ja schon los, dass wir diese Radioshow hören, wo dieser Prank-Anruf stattfindet. Wo jemand sozusagen anruft und sagt, dass er ja hier die ganze Care-Arbeit macht, sich zu Hause kümmert, er will nicht arbeiten gehen, sich ums Haus kümmern und sich da eben halt Gedanken macht, eben halt, wenn er jetzt Geld beantragen will beim Amt, was denn die Leute davon halten soll. Und der Radiomoderator schön drauf eingeht und sagt, so, das kriegen die anderen gar nicht mit, ihre Daten sind ja sicher und all so eine Sachen. Und da hier dieses klassische Rollenbild so ein bisschen verkehrt. Und das fand ich zumindest für die Zeit sehr nett, aber leider Gottes ist es eben halt nur ein Prank-Anruf und kein echter Anruf, aber setzt trotzdem erstmal so ein bisschen so die Stimmung eben halt so dieses Männlichkeitsding.
Ja, und mit einer darauffolgenden Szene kommentiert er das Ganze ja auch noch, indem halt David Mann noch ein Gespräch führen muss. Er unterbricht erstmal noch mal seine Fahrt, kurz bevor es dann endgültig losgeht und führt ein Gespräch mit seiner Frau. Auch ein bisschen symbolträchtig, so die Kamera ist so gesetzt, dass wir dann auch noch durch die Luke einer Waschmaschine schauen. Mhm. Und er führt ein, naja, doch schon dringendes Gespräch mit seiner Frau, denn seine Frau ist sehr, sehr unglücklich über einen Vorfall und wirft ihm eigentlich vor, dass es doch mal Zeit gewesen wäre, seinen Mann zu stehen.
Also an der Stelle möchte ich auf gar keinen Fall über die Rollenverteilung und die Werte der damaligen Zeit sprechen. Das ist jetzt aus unserer jetzigen Zeit 50 Jahre forget it. Das sind wir heute hier nicht hier. Also, das würde zu nichts überhaupt führen. Ich nehme das auch so hin. Ich finde die ironischen Brüche hier ganz, ganz, wirklich tatsächlich ganz nett. Wo ich kurz stocken geblieben bin, sie sagte, sie ist hier beinahe vergewaltigt worden und er spielt das runter. Und das ist so für mich, also wenn das heute jemand sagen würde, ich bin hier beinahe vergewaltigt worden, das sagt jemand zu mir, da würde ich das nicht runterspielen. Um Gottes Willen, auf gar keinen Fall, was ist denn das? Und ich glaube, dieses Missverstandensein von ihr als Frau, die jetzt auch einfordert, ey, mach mal bitte was, ich finde schon, sie hat eine Berechtigung, sauer auf ihn zu sein, wenn...
Eindeutig.
Ganz genau. Also ich muss nur dazu sagen, wie konnte es überhaupt so weit kommen, Nein sagen, beziehungsweise da kommt noch schwer dazu halt, dass man diesen Typen eigentlich auch anzeigen muss, mit einem Tontant, wissen wir alles nicht. Für mich, weil es ja auch eine Nachdrehszene ist, eine von den Szenen, die ich nicht ganz verstehe, weil sie nicht wirklich viel für den Film tun und vor allem auch für den Weg, den Dennis Weaver in seiner Rolle als Mr. Man hier macht, tut jetzt nicht wirklich viel. Also ich habe keine Notwendigkeit für die Szene zumindest.
Das stimmt. Es baut halt die Figur in seiner Arc auch einfach nicht auf und es wird tatsächlich dann auch nicht eingelöst. Es wird noch ein kleines bisschen kommentiert mit dem Blick in den Spiegel, ja. Wo er dann nochmal, also der Blick in den Spiegel bedeutet ja auch so ein bisschen, man sieht sich selbst und man setzt sich mit seiner eigenen Identität auseinander. Aber mehr passiert da eigentlich nicht.
Also einzige, was die Szene sagen will, ist halt einfach nur so, sie ist die herrische, unzufriedene Frau und er ist sozusagen so ein bisschen zurückhaltende Mann und ich sag mal so, es ist alles schon sehr zeitgeistig, aber da gibt es jetzt nichts mehr, also ich kann da nichts mehr hinzufügen. Ich weiß, warum man sie reinmachen konnte, um das vielleicht ein bisschen zu verstärken, aber meine Güte, hätte es jetzt auch tatsächlich nicht gebraucht, denn am Ende, du hast vorhin gesagt, Miniplot, er fährt von A nach B und da gibt es sozusagen ein Hindernis. Und das ist ja normalerweise eigentlich beim Drehbuchschreiben, Szene für Szene haben wir ja eigentlich, Person bewegt sich irgendwo hin oder muss, und selbst wenn sie sich nicht bewegt, aber zumindest rein gedanklich bewegt sie sich von einem Punkt zum nächsten. Und damit es nicht langweilig wird, brauchen wir Hindernisse eben halt. Und dann haben wir Wendepunkte natürlich. Und diese Wendepunkte, Stefan, du hast es vorhin wieder schön gesagt, den Glückswechsel, dieser Glückswechsel, das ist sozusagen nichts anderes als einer dieser Wendepunkte. Und das hat natürlich halt auch einen Namen. Dieser Glückswechsel, also dieser plötzliche Umschlag, ne, das Unerwartete von Glück zu Unglück und umgekehrt aus dem klassischen Drama, die Peripetie.
Mit einem gewissen Wert aufgeladen, so stark aufgeladen, dass die Figur das Ganze nicht ignorieren kann.
Genau, und weil wir hier, wenn man so will, ja eigentlich die gesamte ganze Handlung sozusagen eigentlich nur den Start und das Ende haben und dazwischen sozusagen die Bedrohung, müssen wir auf dieses Mikro-Timing immer ein bisschen schauen halt, weil eine Szene hier wirklich nur unterbrochen wird, eigentlich durch die Reshoots immer. Ansonsten ist es ja wie eine riesengroße Verfolgungsjagd im Auto.
Ganz genau. Zu dieser Szene kommen wir bestimmt noch. Ich wusste, das ist die Szene mit dem Schulbus und den Kids. Ich habe im Vorfeld nicht gelesen, was die Reshoots waren. Und ich habe diese Szene gesehen und ich wusste sofort, dass die nachgedreht war. 100%ig, weil sie auch irgendwie, sie war tatsächlich sogar ein kleines bisschen noch durchgestylter als alles andere, was man bis dahin gesehen hat. Und sie hat auch sehr, sehr an die späteren Werke von Spielberg erinnert. Darüber hinaus hat sie nur den einen Effekt, und zwar etwas Zeit zu schinden und den Film einfach von der TV-Spiellänge auf die Kinospielfilmlänge zu bringen. Genau, also man könnte die Szene eigentlich auch gnadenlos rausschneiden.
Hast du dich aber trotzdem irgendwie, oder hattest du Angst um die Kinder, dass da irgendwas passieren könnte? Nein. Okay, also bei mir war es anders, weil ich war mir nicht sicher, manchmal, passiert da jetzt irgendwas? Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher. So eine leicht, wirklich eine winzig kleine Anspannung war schon da, aber...
Ich musste sagen, das ist wirklich für mich die schwächste Szene von allen. Ich habe wirklich nur gewartet, bis sie vorbei ist.
Okay, so. Ich fand es schön, aber hier an der Stelle tatsächlich auch wieder so eine ganz kleine Brechung zu haben, dass wir nicht die ganze Zeit auf der Straße halt nur sind. Es hatte tatsächlich schon was gehabt. Da finde ich aber die mit der verrückten...
Mit der verrückten Frau an der Tankstelle und dem Kojoten
Kojoten und hier gucken sich meine Schlangen an und Skorpione und Spinnen und sowas alles. Die fand ich tatsächlich schon schön creepy und vor allem ich habe ja wirklich ein Problem mit Giftschlangen und da ist da wirklich hier so eine Klapperschlange, die wirklich schon im Speimodus ist und das ist eine echte verdammte Schlange und ich bin wirklich auch innerlich zusammengezuckt. Meine Güte, Scheiße, die haben mit echten verdammten Schlangen da gedreht.
Naja, der sagt doch irgendwie, glaube ich, so crazy scene for a phone booth oder irgendwie so sagt er noch, bevor er dahin geht. Ja.
Genau. Obwohl die Szene tatsächlich aber wirklich echt super bedrohlich ist, wie der dann diese Telefonzelle ist und dann dieser verdammte Truck da im Hintergrund ankommt. Das finde ich wiederum geil. Hier vielleicht mal so ein schöner Begriff, Forced Perspective. Wir haben es schon mehrfach gesagt. Weißt du, wie sie die Szene gedreht haben, dass dieser Truck so nah hinter der
Das habe ich mich gefragt. Also das wird auf jeden Fall mit langer Brennweite gewesen sein. Das ist ja, geht da nicht anders. Aber das ist das Einzige, was ich gesehen habe. Der Rest wäre dann Trick und Kniff, den ich nicht kenne.
Telefotolinse und ich weiß nicht, was es ist, 300 mm drauf gehalten von ganz weit weg.
Krass, einfach krass.
Sieht das aus, als wäre der sehr nah dran, obwohl er dann doch schon sehr weit weg ist und nicht so eine krasse Bedrohung ist. Und dann hast du den rettenden Umschnitt, wo es sozusagen eher aus so einer weitwinkligeren Position heraus dann sehe, wie dann der Truck dann in die Telefonzelle reinfährt. Also das ist schon dann halt auch cool geschnitten an der Stelle. Aber da muss ich auch sagen, das ist schon so gut geschrieben, dass du automatisch schon weißt, wann du wie wo schneiden kannst. Also das ist dann jetzt kein Hexenwerk mehr. Aber der Kniff eben halt mit dem Telefoto-Shot. Wir erinnern uns alle an Lethal Weapon, wo die auf dieser Landebahn sind und dieses Flugzeug im Hintergrund landet, während die da rumlaufen. Ich glaube, das müsste der erste sein, wo ich auch dachte, scheiße, was machen die denn da auf dieser Landebahn? Da ist doch dieses Flugzeug da und ja, das ist genau das.
Der Film arbeitet noch mit einer anderen Ebene, um ein kleines bisschen Zeit zu schinden, und zwar er arbeitet mit Voice-Overn. Das ist etwas, was ich nicht ganz so besonders mag, ganz besonders, wenn es einfach nur so da ist. Tatsächlich macht der Film aber etwas relativ Cleveres. Wir haben ja am Anfang diesen POV-Shot, wir fahren aus dieser ewig verstopften Stadt heraus und wir hören schon diesen Radiosprecher. Und wenn wir im Auto allein sind, dann führen wir ja irgendwo auch ein Leben der Einsamkeit in dem Moment. Und alle Menschen, wenn die im Auto sitzen, sie müssen das Radio anmachen, ganz offensichtlich. Entweder hören sie Musik oder sie hören sich irgendeinen Podcast an heutzutage. Oder sie haben sich früher irgendwelche Radioshows angehört. Und man hat ja sozusagen kommuniziert mit jemandem, der nicht da ist. Weil man kommentiert ja auch das, was der Radiosprecher sagt. Mhm. Und in diesem Fall fand ich das ganz clever gemacht, denn es unterstreicht die Isolation. Er ist sehr, sehr allein. Er ist auf jeden Fall hilflos. Er spricht zwar mit jemandem, aber der ist überhaupt nicht greifbar für ihn und er antwortet auch nicht auf ihn. So, das heißt, er hat nur sich selbst und das Problem, dem er jetzt gerade gegenübersteht. Was ich aber auch noch sehr, sehr schön fand, dass die Handlung auch ein kleines bisschen vorgeschattert wird. Zum Beispiel, da ist vom Radiosprecher so der Spruch Behinderung durch Baustellen, was wir definitiv noch erleben werden, und Sichtbehinderung durch Dunst. Das ist mir dann beim zweiten Mal, ist mir das dann aufgefallen, dass er da auch schon so ein kleines bisschen in Anführungszeichen drauf drückt, was noch passieren wird. Denn wir brauchen ja, um an ein Ziel zu kommen und konzentriert zu sein, brauchen wir auch klare Sicht.
Das stimmt. Also da sind viele visuelle Verstärker drin für die Themen, die mit drin sind. Und diese ganzen, ich sag, Verfremdungseffekte, das wird es noch am ehesten noch mit treffen halt. Das Innenleben aber auch nochmal zusätzlich nochmal zu verstärken. Also das finde ich tatsächlich wirklich richtig gut. Und du hast es schon gesagt, jetzt können wir es vielleicht auch einfach machen. Isolation ist ja hier auch so ein mit eins von den Themen eben halt. Er ist ja jetzt sozusagen in dem Auto mehr oder weniger von der Außenwelt isoliert, aber er ist auch in dieser Außenwelt isoliert, wirklich von einer zivilisierten oder einer Zivilgesellschaft. Also es sind keine Menschen um ihn rum. Es ist halt einfach fucking Wüste, Sand und keine Ahnung, ein paar Schlangen halt vielleicht.
Und die einzige Frau, die er trifft, ist einfach so eine komplett creepy Frau, die irgendwelche Schlangen sammelt und um die Phonebooth drumherum gebaut hat. Also darauf kann er halt auch nicht zählen.
Genau, und dann hast du noch so ein anderes Ding eben halt, das ist mir so wirklich bewusst geworden, der ist ja gegen den Zaun gefahren, weil er so abgedriftet ist dann nach dieser Verfolgungsjagd. Und die Leute, die haben das nicht mitbekommen, dass es eine Verfolgungsjagd, dass er deswegen abgedriftet ist. Die sehen nur, dass halt dieser Städter einfach an diesen Zaun gefahren ist. Also diese Städter kriegen das nicht hin. Das heißt also, auch da wirst du sozusagen schon isoliert. Die da drinnen in diesem Diner, die haben das ja auch mitbekommen. Das heißt also, du bist automatisch sozusagen schon, ach, das ist auch einer aus der Stadt hier. Mhm. Alles da, die können schon noch nicht mal Auto fahren. Auch da bist du isoliert. Da will natürlich auch keiner wirklich mit dir reden. Ja, da kriegst du vielleicht ein paar blöde Kommentare. Da fühlst du dich auch nicht wohl. Und das kann Dennis Weaver aber auch ganz gut rüberbringen, natürlich halt auch. Und dann stammelt der natürlich auch vor sich hin. Ja. Und dann passiert natürlich auch dieser fantastische Warner, also dieser One-Shot, den sie da mit den Ariflex-Kameras gemacht haben. Die haben das wirklich handheld da durchgetragen, also noch vor Glidecam sind die da durchgelaufen. Und die haben anderen Filmstock verwendet und haben das dann später im Technicolor-Verfahren dann gemacht, im Gegensatz zu den anderen Außenszenen. Und wenn nicht hin und wieder so ein bisschen out of focus gewesen wäre, weil die müssten hier auf jeden Fall schon sehr offenblendig arbeiten, um zumindest noch ein bisschen was von dem Licht, was da drin ist, nutzen zu können, wäre es mir erst gar nicht aufgefallen, weil das halt wieder so fucking fluide reingeht, ne? Das ist so toll ineinander verklebt, montiert, dass es mir erst nicht aufgefallen wäre. Erst an anderen Sachen ist es mir halt aufgefallen. Meistens auch so ein Indiz, warum zum Teufel ist jetzt auf draußen so leicht überbelichtet, also nicht komplett ausgebrannt. Ja klar, weil wir jetzt nach drinnen gehen und drinnen bewegen wir uns dann und dann war dann schon so ein, alles klar. Heute ist es natürlich alles ein bisschen einfacher, ne? Kamera auf Gimbal, vielleicht ein paar Falkeneis über den Protagonisten halt drüber und dann laufte die Strecke ab und du hast immer genügend Grundlicht da, damit du was erkennen kann und dann ein paar Practical Lights verteilen. Übrigens ganz kurz hier Begriff erklärt, Falkeneis, das heißt also LED-Panels, die halt wirklich sehr schmal sind, die ich oben an die Decke einfach befestigen kann und habe sozusagen immer ein schönes Grundlicht. Und das hast du hier halt einfach nicht. Du hast kein so ein Grundlicht. Und wenn du Grundlicht hast, dann kommt das von draußen. Und das ist hartes Sonnenlicht oder reflektiertes hartes Sonnenlicht, aber kein softes Licht. Und das sieht man halt dann, da wird es nämlich in dunklen Stellen halt wirklich richtig schön kernig. Da merkt man dann das Filmkorn und da merkt man halt auch so, okay, hier kommst du an die Grenzen des Mediums.
Und dann befindest du dich auch noch in einer Welt, wie wir ja wissen, in der Wüste gibt es tausend Dinge, die dich töten wollen. Du bist sozusagen eigentlich nur auf dich alleine gestellt. Und also meine Freundin zum Beispiel, die hat sich dann zu mir gesetzt, hat den Film dann mitgeschaut und hat dann irgendwann gefragt, ja, wieso fährt er denn eigentlich nicht zurück? Warum fährt er nicht rückwärts? Dann habe ich gesagt, ja, guck dich doch mal um. Also da, der wäre ihm gefolgt, 100%ig. Er hätte das gleiche Problem auch auf der Rückreise gehabt. Und also ab dem Moment, wo das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wo er schon merkt, okay, das Ganze ist hier kein Spaß mehr, ist es, glaube ich, auch egal, ob er jetzt weiter in Richtung Ziel fährt oder ob er wieder zurückfährt. So, es gibt keinen Weg zurück, sondern er muss da durch.
Mhm. Also ich habe mir tatsächlich auch die Frage gestellt, warum nicht zurückfährt. Der Film versucht natürlich uns klarzumachen, dass er schon nach Hause muss. Der Anruf bei seiner Frau, die dann noch sagt, schaffst es dann. Wir wissen dann natürlich auch, und das ist auch einer von diesen schönen Spannungsmomenten, die subtil in uns arbeiten, scheiße, der wird halt zu spät kommen. Ne? Also das ist ja auch subtil irgendwie irgendwo drin, er wird zu spät kommen. Da soll es eben halt hingehen. Das hat mir trotzdem schon gereicht. Alles klar, bitte komm nicht zu spät. Ne? Um das gar nicht in Frage zu stellen, dass er jetzt umkehren würde. Was will er denn sagen? Will er sagen, ich musste umkehren, weil mich ein verrückter LKW-Fahrer verfolgt hat? Dem glaubt keiner. Und das macht der Film ja auch wiederum ganz gut, ihn da zu isolieren. So, nein. Und wenn er es jemandem erzählen will, dann wird eben halt, da hat man gerade drüber gesprochen, die Telefonzelle eben halt gleich mal mit umgeraucht.
Diese Story im Playboy, die soll ja angeblich darauf basieren, auf echten Erfahrungen, die es gab. Und das ist mir dann irgendwann, ich dachte mir auch, also gerade in den 70ern kann ich mir das schon vorstellen, zu dieser Zeit, dass es sowas gab, in einer Zeit, in der niemand ein Smartphone einstecken hatte. So, man konnte nicht einfach irgendwelche Fotos oder Videos machen und das jemandem zeigen oder sowas. Es war auch noch eine Zeit, in der nicht an jeder Ecke irgendwelche Kameras gehangen haben. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es solche Trucker gab, die den einen oder anderen kleinen Städter tyrannisieren.
Gibt es einen fantastischen Film mit Kurt Russell von 1997? Titel weiß ich gerade nicht, aber da geht es tatsächlich um Kurt Russell, der mit seiner Frau an der Tankstelle ist und kommt wieder und danach ist seine Frau dann weg. Und die wurde mutmaßlich von einem Truckfahrer entführt. Und da spinnt sich alles ein bisschen drum. Ja, vielleicht fällt es mir nach dem Gespräch noch ein. Ich mochte den Film sehr. Ich bin mal gespannt, ob er noch gut ist. Wäre auch ein potenzieller Kandidat hier für diesen Podcast. Aber dieses Thema ist natürlich schon spannend. Und naja, wir haben auch hier schon über Texas Chainsaw Massacre gesprochen. Da ist es ja auch so. Du bist ja da mitten draußen in der Wüste halt. Da ist halt keiner, der sich dafür interessiert. Und gerade da draußen in der Wüste. Und wenn du da durchfährst, du weißt nicht, wer da zufällig auch gerade noch durchfährt, aus welchem Bundesstaat gerade herkommt. Und da haben wir auch wieder diesen Querverweis, aus welchem Bundesstaat. Dieser Peterbilt, dieser Truck, der hat ja verschiedene Kennzeichen hier vorne drauf.
Darauf wollte ich noch hinaus, ganz genau. Darauf wollte ich noch hinaus. Denn der Film arbeitet mit einem Bildsystem ganz besonders. Und das sind die Spiegel, beziehungsweise Rückspiegel. Die sind ja auch irgendwie ästhetisch aufgeladen, so, ja, es geht um die vorausschauende Wahrnehmung, also es geht darum, sich die Illusion von Sicherheit aufzubauen. Wissen wir, du kannst so gut aufpassen, wie du möchtest, Idioten oder aggressive Fahrer wird es immer geben. Dann haben wir den Blick in die eigene Identität, so. Es gibt da keine Möglichkeit, dran vorbeizuschauen. Und wenn wir in den Spiegel schauen, dann ist es ja auch häufig eine Reflexion der Vergangenheit. So, wenn wir in den Rückspiegel schauen, dann sehen wir hinter uns die Vergangenheit und dann kommt, also das, was hinter uns liegt, Und was dann dort drin auftaucht, ist der Peterbilt Truck, der ganz verschiedene Unterschiede, also ganz viele unterschiedliche Nummernschilder hat, die ganz offensichtlich nicht zu einem Truck gehören, wo man sich wiederum die Frage stellt, sind das vielleicht seine vorhergegangenen Opfer, die es schon gab? Das ist so ein ganz, ganz toller Kniff, der mir unglaublich gut gefällt an diesem Film.
Da hat Spielberg sogar was dazu gesagt, zu den Kennzeichen. Der wollte damit vermitteln, dass der dieses Spiel in verschiedenen Bundesstaaten eben halt macht und damit verdeutlichen, dass er ein Killer ist.
Naja, genau. Und dann, also ich finde diesen Kniff so schön, halt eben, dass der Rückspiegel halt auch dafür steht, dass man halt reinschaut und man sieht das, was hinter einem liegt, und hinter dir ist aber das Verderben auf jeden Fall, und das wird nicht locker lassen. Das ist ein ganz, 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 ganz toller Kniff, der mir sehr viel Spaß macht.
Ja, diese Bedrohung von hinten halt. Dieses, du willst ja eigentlich wegrennen, du flüchtest ja vor irgendwas. Ganz prominent war ja bei It Follows, wo es sozusagen auf die Spitze getrieben ist durch diese Langsamkeit. Und hier hast du sozusagen dieses kontinuierliche, bedrohliche, große, böse. Ich muss dazu sagen, also dieser schmutzige Peterbilt, der hat mir tatsächlich damals, das weiß ich noch, wirklich echt, der hat mir wirklich schon Angst gemacht. Und jetzt habe ich mich unangenehm gefühlt, wenn du dann noch diese Motorengeräusche hörst, gerade mit Kopfhörern, du hörst diesen lauten Kühler da vorne, diesen Motor da aufheulen. Und das ist so unangenehm. Und dann taucht der einfach auf, meine Herren.
Und er hat halt was Unmenschliches. Ne? Das ist halt genau das so. Es ist etwas absolut Gefühlsloses. So, auch auf dem Tank steht auch noch drauf flammable, ne? Also entflammbar und so weiter und so fort. Also da sind so viele kleine Mikros, die dir die ganze Zeit so um die Ohren geworfen werden, dass du halt auch das Gefühl bekommst, hier haben wir auch so eine David gegen Goliath-Szene. Und ja, das Ganze wird noch verstärkt, indem wir halt diesen Dude einfach nicht sehen. Er zeigt sich einfach nicht.
Das ist cool. Ich hatte das auch hier in der Folge Spielfilm gehört, wo sie sich auch drüber unterhalten hatten, dieses, will ich denn eigentlich sehen, wer das ist? Ja, also ich kann gerne damit im Kopf rumspielen, wenn ich da jetzt in der Bar dort bin oder diesem Café dort bin oder in diesem Diner. Wer könnte es denn gewesen sein? Und nur um rauszufinden, halt am Ende, das ist keiner von denen da drin. Er ist bestimmt gleich irgendwo draußen oder sonst irgendwas halt. Mir ging es aber ähnlich so, also dieses so trotzdem, also ich bin irgendwie jetzt bei diesem Wiedersehen dran interessiert gewesen, war das jetzt einer, und ich will trotzdem gucken, ist es einer, und dann diese nüchterne, grausame Realität, naja, nee, Mann, du wirst es nicht rausfinden, und das macht's eben halt.
Ja, ja. Und dann hast du wieder so, es ist einfach so unglaublich cool gemacht. Ja, also die Szene, als er dann in einem Truckstore ist, dort sitzt und mit sich grübelt und so weiter, wie der Point of View Shot halt auf diese Cowboy-Schuhe gesetzt ist, so, ne? Und die Musik fängt langsam an, das Ganze so zu untermalen und sowas. Das ist eine Szene, die könnte ich mir etliche Male anschauen, weil die einfach so gut konstruiert ist.
Da musste ich aber tatsächlich echt ganz viel an Morricone denken. Nicht an Morricone, Blödsinn, hier an Leone denken. Hier spiel mir das Lied vom Tod.
Ja, du hast ja dann auch noch diesen Close-Up-Shot halt auf seine Augen. Ja. So, ne? Das sind halt auch so alles solche Referenzen an das Western-Genre. Und wir sind ja auch noch in der Wüste und so weiter und so fort. Und
also Western ist natürlich eine ganz klare Referenz hier, eine Vorgabe für den Film gewesen. Das steht natürlich wirklich absolut außer Frage. Wir haben schon ein bisschen über die Kameraarbeit gesprochen, da ist schon ganz viel gesagt worden. Wir haben auch darüber gesprochen, was für Linsen die gedreht haben. Und wir haben auch schon über die zweiten Akteure auch mitgesprochen. Wir haben über den Peterbilt gesprochen und wir haben aber auch über den Plymouth Wayland gesprochen. Den fährt in Rot. Warum Rot? Weißt du, warum das Auto rot sein sollte? Ganz einfach, billig. Spielberg wollte, dass man dieses Auto immer erkennt. Dass man das von Weitem schon erkennen kann, dass es sich das vom Hintergrund abhebt. Und er hat absolut recht. Wurden insgesamt 4 von diesen Plymouth wurden verwendet für den Dreh, die man zur Verfügung hatte. Und ich hatte jetzt beim Schauen, aber jetzt auch bei der Recherche immer eine Frage, und ich habe sie tatsächlich nicht beantwortet bekommen. Mich würde jetzt tatsächlich, und das ist eine Frage an euch da draußen, die uns zuhört, tatsächlich interessieren, wer weiß denn eigentlich, wie Steven Spielberg seine Regieanweisung gegeben hat. Ich weiß, wie sie den Film konzipiert haben, ich weiß, wie sie den geplant haben. Ich weiß also, dass die wirklich die komplette Route, wo die langfahren, aufgezeichnet hatten, mit Markierung, wann wie wo was passiert. Wann welche Person wo zu sehen sein muss, beziehungsweise welches Auto wo zu sehen sein muss. Dass man von den Außenkameras, die fest stationiert waren, sozusagen die Außenaufnahmen holen konnte, also die totalen, die Tracking Shots, und dann umzuschneiden sozusagen auf die passende Einstellung der Innenshots. Jetzt ist ja so, wir hatten auch darüber gesprochen, diese riesengroßen Kameras, die kann ich von außen ranbringen, dass ich von außen nach innen reinfilme, direkt daneben. Ich sitze da meistens auf dem Trailer halt einfach drauf. Ich kann dafür sorgen, wenn das Auto auf dem Trailer drauf ist, ne? Also das Auto ist aufgeladen, wie auf so einen Mini-Sattelschlepper, wenn man so will, gerickt, ne? Da ist die Kamera positioniert, dass ich als Regisseur mit irgendwie in diesem Trailer-Auto mit drauf bin. Habe aber keinen Monitor, um drauf zu schauen. Ich kann also eigentlich nur aus dem Fenster schauen und gucken, wie macht der Dennis Weaver das jetzt gerade. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich damals hatte, drauf zu reagieren. Es gab kein Live-Bild, was mir irgendwo hingeschickt worden ist. Und ich kann mich maximal vielleicht noch hinten ins Auto halt reinlegen. Aber dann sehe ich nichts und kann es nur hören. Aber es ist ja nicht viel zu sagen.
Also was ich mir denken kann, ist, dass sie mit Vorstoppzeiten gearbeitet haben. Also das passiert ja in der Vorproduktion auch immer, dass wir da setzen sich dann drei Produzenten hin mit dem Regisseur, alle lesen das Drehbuch, jeder hat eine Stoppuhr neben sich liegen und sie lesen Szene für Szene und stoppen immer und notieren sich, wie lang sie diese Szene empfunden haben. Und da könnte ich mir vorstellen, dass sie mit solchen Zeiten, dass sie das so exakt durchgetimt haben, dass das dann sozusagen der Kameramann auch wusste. Also möglicherweise haben die gar nicht zusammen in dem Raum, in einem Autoraum gesessen. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist klar. Mir geht es eher darum, wie konnte Spielberg seine Regieanweisung an Dennis Weaver geben? Weil er spricht ja nicht. Das heißt also, wir haben hier wirklich nur Bildregie.
Meine Frage war, ob die vielleicht gar einfach nur, also er wusste die, dass er das so zu machen hat und vielleicht hat man einfach mit Timern gearbeitet.
Aber weißt du, was ich meine? Ich als Schauspieler achte nicht auf die Zeit. Ich achte auf alles, aber nicht auf die Zeit als Schauspieler. Als Schauspieler muss ich das spielen. Das heißt also, ich durchlebe das in irgendeiner Art und Weise. Und da gucke ich nicht auf die Uhr. Oh, habe ich jetzt gerade nach 3,5 Sekunden, wie Spielberg das wollte, meinen Peakpoint? Also
ich überlege gerade, wie man das hätte machen können mit einer Eieruhr, die neben ihm liegt. Weißt du, was ich meine? Man sagt, pass auf, in 5 Minuten fährst du da und da lang, die Eieruhr machst du dann in dem Moment an, die geht 90 Sekunden und dann actest du so und sobald die klingelt, actest du an. Das ist jetzt einfach nur so ein bisschen Gespinne, aber ja. So ungefähr könnte ich mir das vorstellen.
Also ja, also dass du sozusagen über diesen Abschnitt immer wieder neu fährst und dann sozusagen drehst. Meine Frage ist, wenn er es schafft, Dennis, wie würdest du sagen, in dieser Szene macht dein Charakter jetzt das? Das heißt also, du musst jetzt über 5 Minuten da sitzen, von nervös zu total geschockt musst du sozusagen diese Transition halt bringen. Gehe ich mit. Aber wie kann ich überprüfen, dass er seinen Shot hat? Wo ist mein Shot? Wie kann ich das überprüfen? Hat er geliefert? Ja, das muss ja irgendwie funktionieren. Und das ist tatsächlich die Frage, die ich stelle. Wie hat er das hinbekommen, die Regieanweisung beziehungsweise halt auch seine Kopie zu bekommen.
Darüber war nichts zu finden im Internet, ne?
Genau, das würde mich interessieren. Also wenn das irgendjemand weiß, gerne mal nachreichen oder vielleicht sogar irgendwie einen Link zu irgendeiner Seite, wo es das gibt. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil das ist wirklich so von den Sachen, die mich am Film am meisten wirklich abgeholt haben, ist, scheiße Mann, wie hat er seine Shots bekommen? Der kann ja nicht einfach so aufs Blaue sagen, machen wir mal 5 Shots drauf, weil das ist ja auch Produktionszeit und Geld, die mit verschossen wird. Und vielleicht hat Dennis Weaver das ja schon im ersten Take halt hinbekommen. Genau. Es wurden auf jeden Fall viele Kameras verwendet, um das vielleicht noch abzuschließen. Also sehr viele Kameras wurden verwendet, um das zu drehen. Außen- und Innenkameras. Wir hatten schon gesagt, es wurden auch die Ariflex-Kameras für die Innendrehen, für die Warners verwendet und ansonsten Panavision-Kameras.
Mitchell BNC. Genau.
Genau. Und spherical Linsen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Kameraarbeit finde ich persönlich, es ist wirklich, es ist toll. Diese untersichtigen Shots, also diese Low-Ankle-Shots vorne ans Auto montiert oder am Truck, die finde ich halt mega, dass ich die Straße sehe. Das ist ja auch was dann später in Mad Max dann auch mit übernommen wurde. Das ist wirklich was, das funktioniert bei mir immer. Ich mochte das damals schon als Kind bei Terminator 2 zum Beispiel, das ist auch sowas, wenn die Kamera Low Angle mit der Straße ist halt, da bin ich automatisch schon viel mehr drinne.
Weil es so schön dynamisch ist.
Ganz genau. Und ich muss auch wirklich sagen, hier kannst du ja gerade die Szene im Auto, die kannst du ja relativ einfach beleuchten. Du kannst ein bisschen was blackflaggen. Also das heißt also mit einem Negative-Film, mit schwarzen Moltern dafür sorgen, dass eine Seite ein bisschen dunkler ist und auf der anderen Seite mit einem Reflektor arbeiten, dass sie sozusagen ein Highlight-Roll-Off hat, also wirklich so einen Helligkeitsverlauf habe von hell zu dunkel. Das sieht immer, Achtung, cinematisch aus. Mit ein bisschen Backlight von hinten, weil draußen ist immer hartes Light, ist das schon geil. Meine Güte, ich mag die Kameraarbeit und ich mag diesen Look.
Ja, der Film ist halt einfach nur ein einziges Wunder, wirklich. Man ist, ich finde, die Kamera ist auch ein einziger, ist auch schon wie ein eigener Charakter in dem Film.
Findest du?
Ja, schon.
Weil sie so frei durch den Raum springt?
Na, bestes Beispiel, das fand ich so toll. Am Anfang, du hast diese POV-Shots, wo wir sozusagen eins mit dem Auto sind. Und dann hast du dann nochmal ein POV durch die Windschutzscheibe durch und dann geht sozusagen der Kameraschwenk hoch in den Rückspiegel. Und dann bin ich so, also die Art und Weise, wie ich einfach von diesem POV-Shot mit dem Blick des David Manns verbunden werde. Das, und dann halt, wie er dann auch noch später, dann baut er die Szene weiter auf und dann irgendwann haben wir dann, die Kamera geht dann raus aus der Achse, wir sind auf einmal außen, außerhalb des Autos und fahren sozusagen schneller als David Mann und sehen dann das erste Mal den Truck. Weißt du, was ich meine? Ja. Das hat meiner Meinung nach einfach so einen ganz eigenen Charakter, den er einfach, den ich auch häufig eigentlich nur bei Steven Spielberg gesehen habe.
Ja, da weiß ich, was du meinst. Also die Frage der Perspektive, wenn wir einnehmen, ist schon klar, weil das ist allgemein bei Steven Spielberg-Filmen, wir können wirklich überall sein. Wir können wirklich echt überall sein, zu jeder Zeit, wie wir das halt wollen. Hauptsache die Continuity wird eingehalten und wir haben die 180-Grad-Regel immer, die wir sozusagen immer mit uns hertragen. Was meine ich damit mit hertragen? Es gibt ja die 180-Grad-Regel, also nicht die Shutter-Regel, sondern die, dass wir uns auf einer Achse, Bildachse befinden, wie bei einer Bühne zum Beispiel. Und hier ist es so, dass wir ständig in Bewegung sind und die Kamera das eigentlich könnte, wenn sie das wollte. Wir werden mit der Kamera und den Autofahrten automatisch um diese Achse immer mit drumherum gefahren. Das heißt, das Auto ist zwar im Center, aber der Rest des Bildes, also der Landschaft zum Beispiel, verändert sich wiederum. Und dadurch tragen wir immer diese 180 Grad immer mit uns rum.
Und wir sind Teil der Dynamik sozusagen halt, ne? Und wenn dann halt, wenn dann noch der nächste Kniff kommt, dass dort auch schön mit Rhythmus gearbeitet wird, so, er arbeitet manchmal, also anfangs arbeitet er sehr viel mit Weitwinkel, dann arbeitet er zeitweise nur noch close und er wird schneller, dann wird er wieder langsamer, er wird wieder schneller und wieder langsamer und das baut die Dynamik auf allen Ebenen einfach noch mehr auf.
Was ich cool finde, ist, es gibt ja verschiedene Konzepte, gerade Isolation, Menschen im Raum oder im Auto, um das zu verstellen. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel Pascal Auger, Martyrs. Und der hat am Anfang dieses Films sehr mit einer langen Brennweite gearbeitet, um dieses direkte mehr zu vermitteln. Die Kamera ist dadurch wackeliger, ich bin näher an den Figuren dran. Und das wird zum Ende des Films immer weiter aufgemacht sozusagen. So ein Kamerakonzept. Und hier gibt es kein Kamerakonzept in der Form, sondern es ist der jeweiligen Szene sozusagen, wird es individuell angepasst. Was brauchen wir jetzt gerade? Wie fühlt sich das an? Also es gibt kein, zum Schluss ist sozusagen Dennis Weaver komplett isoliert in diesem Auto, also auch visuell, dass wir hier mit einer super offenen Blende hier arbeiten und mit nur Telefotolinsen, sondern nee, wir gehen hier praktisch ran. Anders hätte es auch gar nicht machen können und dadurch finde ich eben halt, dass das zumindest, was das betrifft, nicht überkonzeptioniert ist, fühlt sich das immer noch, es fühlt sich dann noch organisch an. Das fühlt sich halt wie Handwerk an, wir brauchen hier Lösung für das Ganze und wir brauchen hier vernünftiges Footage, was in Continuity ist. Genau. Stefan, wir haben jetzt gerade wahnsinnig viel in Detail gesprochen. Über die Kameras, über Regieentscheidungen und viele Sachen. Was ich vielleicht hier nochmal ganz kurz, bevor wir, und wir sind auch schon wahnsinnig lange zum Ende kommen, gerne nochmal kurz mit erwähnen wollen würde, ist halt einfach das, was ich gerade gesprochen habe. Sprich also dieses Kamerakonzept, was es ja nicht gibt. Das gibt's aber mit dem Dennis Weaver. Der macht das nämlich für uns. Und wir möchte ich ganz kurz mal sprechen über das. was er macht. Er bringt uns sozusagen die Bedrohung over. Er, der sozusagen an keine Bedrohung am Anfang glaubt und Stück für weitere Meter dieses Films oder Meilen in diesem Film merkt, es ist doch eine Bedrohung und da will ihn niemand wirklich ans Leder, dass der uns das glaubhaft rüberbringt. Dass er immer noch so auch diesen Moment hat, so, naja, vielleicht wollte der ja bloß ein bisschen Zeit vertreiben und dem war es langweilig, bis es dann wirklich dann so ab der Mitte des Films, so zum letzten Drittel hin, dann wirklich steckt, ey, der will mich hier wirklich echt umbringen. Ja. Und dass wir ich glaube das gerade gar nicht, dieses Gefühl, was ist denn das nur, dieses Empörtsein auch noch mit da drinne. Also er hat verschiedene Stadien, so von, was soll das? Okay, lassen wir das. Dann nochmal, dann Empörung kommt rein, dann kommt Frustration rein, da kommt die absolute Hilflosigkeit bis hin zur Panik und diese ganzen Stadien, die bringt er mir glaubhaft rüber.
Ja, das stimmt. Ich finde, dass sein Spiel am Ende mir, warum auch immer, nicht ganz so gefallen hat. Ich habe das ihm manchmal dann nicht mehr so abgekauft, also zum Beispiel, ich will jetzt nicht spoilern, was passiert, aber seine es geht gut für ihn aus. Das kann man schon mal so sagen. Und es geht für den Truckfahrer geht es nicht gut aus. Was meines Erachtens nach auch ein fantastischer Shot ist. Das kann ich immer nicht glauben, dass man diesen einen einzigen Take hatte. Die Leute, die den Film kennen, die wissen genau, was ich meine. Seine Freude zum Beispiel. Ich fand das ein bisschen drüber. Das habe ich ihm dann nicht mehr abgekauft. Liegt aber einfach an seinem Spiel.
Okay.
Ansonsten den Großteil des Films bin ich da ganz bei dir. Die meiste Zeit nehme ich es ihm ab. Die letzte Szene allerdings fand ich irgendwie drüber.
Wahrscheinlich, weil es nicht so nah an deiner Realität ist, an deiner selbstgefühlten. Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Ich
kann mir aber nicht vorstellen, dass man so handelt.
Okay, ich habe es ihm aber in der Rolle tatsächlich abgekauft. Ich konnte es verstehen und warum es da drin ist. Also da war mein Suspension of Disbelief tatsächlich sehr hoch. Das gesagt, okay, ich check das gerade und dass es schon ein bisschen überhöht ist und bewusst halt auch überhöht ist. Die letzte Einstellung ist natürlich geil. Also für jemanden wie mich, der Lens Flares mag, dieser Shot macht mich fertig, halt einfach nur dieses brutal in die Sonne reingefilmt und dann der Lens Flare noch über ihn, wie er da so da hängt. Das ist mit eins der tollsten Schlussszenen. Es ist fantastisch. Das ist genau wie bei Texas Chainsaw Massacre, das ist genau das gleiche eben halt auch einfach so mit solchen einfachen Mitteln eben halt und trotzdem eine Wirkung da eben halt bei mir erzählen.
Wenn du von Texas Chainsaw Massacre sprichst du natürlich von dem alten, ne? Von dem allerersten.
75, genau.
Wo man dort noch echtes Fleisch in die Sonne gelegt hat, ne?
Ja, genau. Ja. Oh. Ein fantastischer Film. Also wirklich, wenn du ihn nicht gesehen hast, unbedingt.
Nein, ich habe ihn noch nicht gesehen und ich habe ihn aber auf Liste.
Du wirst es tatsächlich nicht bereuen. Also es ist wirklich so, wir hatten hier auch schon im Podcast drüber gesprochen.
Habe ich schon mehrmals gehört, dass ich es nicht bereuen werde.
Ja, das ist schön. Genau. Stefan, ich habe jetzt hier wirklich so viel von meiner Liste hier abgehakt. Wenn du nichts mehr hast, lass uns einfach mal in den Schluss gehen und vielleicht auch ins Fazit gehen. Möchtest du Fazit vorlegen? Soll ich vorlegen?
Du kannst mir noch sagen, was deine Lieblingsszene ist.
Meine Lieblingsszene im Film? Auweia. Also ich mag, naja, das Ding ist halt, wenn ich sage, das ist die Verfolgung gesagt, dann ist ich mag tatsächlich wirklich diese nachgedrehte Szene mit der Klapperschlange, mit den Klapperschlangen und dieser verrückten Frau mit der Telefonzelle, da klingelt es bei mir eben halt auch, da kommt bei mir North by Northwest, kommt da ein bisschen mit, da kommen aber viele andere Sachen, was mich das irgendwie erinnert oder wo andere Leute gesagt haben, das klaue ich mir jetzt hier. Ich mag alles, was so Richtung Finale auch geht, mag ich sehr, wenn der Truck dann wirklich hinten dran ist. Da gibt es wirklich ein paar Szenen, wo der so dicht dran ist, das ist super unangenehm. Das mag ich sehr, also gerade so im letzten Drittel passiert da wirklich sehr viel, an was ich mich da erinnere. Also schwer gerade wirklich jetzt die eine Szene zu spotten.
Also bei mir ist es auf jeden Fall die ultimative Glückswechselszene. Das ist die winkende Hand, die ihn dann sozusagen eigentlich ins Verderben reißen lässt. Das ist so gut gemacht. Die mag ich ganz besonders. Ich mochte zum Beispiel, ich musste auch ein bisschen schmunzeln, ich mochte die Szene, als der Truck mit der Lokomotive kommuniziert. Erinnerst du dich?
Ja.
Wo die einmal das Horn bläst halt, ja. Und er auch. Die bringt bei mir immer so ein gewisses Schmunzeln einher und dann halt die Sturzszene des Trucks. Daran kann ich mich einfach nicht satt sehen. Das ist so, ich weiß, dass das gab eine Möglichkeit, das zu drehen. Und also wie gut diese Kameraarbeit einfach ist in diesem Moment, das ist schon unverschämt gut.
Hält die da nicht mehr oder weniger drauf, telefotomäßig, und schwenkt das ein ganz kleines bisschen mit ab? Genau. Keine große Kunst, aber die hatten, glaube ich, 3 oder 4 Kameras nebeneinander, die das gemacht haben, wenn ich das recht in Erinnerung hatte.
Meines Erachtens nach ist das eine einzige.
Oha, okay.
Das ist eine einzige Kamera, die sozusagen den Sturz mitverfolgt.
Ah, ja.
Und das aber so perfekt durchkadriert, wo ich mir denke, das ist verrückt.
Okay, also mit dem Wissen, also schon geil. Aber das ist nicht der Grund, warum ich den Film schaue. Also ich würde sagen, für die Verfolgungs-,
natürlich. Ich mag halt den Tempowechsel immer. Der Tempowechsel, das ist immer das, was mich ganz besonders am Ball hält. Ja. Und der Kniff, dass ich den Dude nicht sehe.
Mhm. Da ziehe ich auch wirklich sehr viel Reiz draus. Stefan, magst du uns ein Fazit geben zu Duel?
Fazit? Ich mag den Film sehr. Ich bin einfach sehr, sehr angetan. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich ihn nicht vor 20 Jahren gesehen habe, sondern dass ich ihn heute mit noch einen etwas genaueren Blick gesehen habe. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass diese ganzen nonverbalen Konflikte in Filmen habe ich, glaube ich, damals so als Kiddo nicht so verstanden. Und demnach habe ich heute sehr, sehr viel Freude daran.
Sehr schön. Cool, vielen Dank. Kurz und auf den Punkt, so kann ich es auch tun. Ich finde wirklich Duel einen fantastischen Film. Es ist unglaublich, dass dieser junge Mann so einen Film auf die Beine stellen konnte, durfte. Also das ist ja auch immer so ein Fakt, wie er umgesetzt ist. Und ich sag mal so, diese happy little accidents, die da auch passieren, und diese vielen Zufälle und auch allerdings auch die ganzen Gegebenheiten. Diese verdammte Wüste ist ja eigentlich auch ein Hauptdarsteller in diesem Film, oder Hauptdarsteller in diesem Film, eigener Charakter. Das macht schon ganz viel für diesen Film, dieses Look and Feel. Und zu sagen, okay, ja, egal wo die Sonne gerade steht, die brutzelt halt, und das wird halt auch vermittelt. Also das gibt mir schon noch zusätzlich noch so ein Gefühl und eine Stimmung. Das gibt dem Film so eine Haptigkeit, so eine Griffigkeit, so ein, ich kann den Film schmecken und atmen, und das ist
das
schon,
stimmt. Film fühlt sich immer real an.
Genau. Und an meiner ich sag mal so, das, was ich an Filmen liebe, das, was ich da mag, und wenn ich jetzt digital drehe, versuche ich gerade bei narrativen Stoffen das immer wie Film aussehen zu lassen, weil das für mich sozusagen meine filmische Realität ist, so wie ich Film verstehe. Und hier das zu sehen, wie es sozusagen in Peak-Zeiten halt noch gemacht worden ist, auf Film drehen eben halt mit sehr schönen Linsen, meine Güte, da kann ich mich gar nicht genug satt sehen dran, und dann funktioniert der Film aber auch noch, und das, obwohl da eigentlich relativ wenig drin ist, inhaltlich, und das macht es wirklich zu einem ganz, ganz, ganz herausragenden Film für mich, und eine dicke Empfehlung für euch da draußen, die uns bis hierhin zugehört haben, den Film auch noch nicht gesehen haben.
Ja, für mich ist es ein Paradebeispiel für realistische Action. Greifbar, nachvollziehbar. Es ist ja auch eine Szene, die, wie ich eingangs schon meinte, so ich kann mir das halt wirklich vorstellen, dass sowas schon mehrmals auf solchen Roads geschehen ist. Sicherlich nicht genau so, aber
was mir jetzt bewusst geworden ist, während wir jetzt auch drüber sprechen, wenn es immer darum geht, was ist so die beste Verfolgungsjagd in einem Film in irgendeiner Art und Weise. Duel wird in irgendwelchen Listen niemals erwähnt. Du hast an erster Stelle meistens French Connection, du hast Ronin, Bullet und dann noch irgendwas Tagesaktuelles. Aber ganz ehrlich, dieser Film taucht relativ selten in irgendwelchen Listen mit auf, um Verfolgungsjagden. Und das hier ist ja eigentlich eine riesengroße, lange Verfolgungsjagd. Und ganz ehrlich, es ist mit einer der besten.
Sehe ich auch so.
Sehr schön. Stefan, wir haben es Ich danke dir für dieses sehr, sehr, sehr ausufernde und technische Gespräch. Das hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht.
Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank. Mir Spaß gemacht.
Ihr da draußen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und ja, vielleicht ist der Stefan ja dann nicht erst wieder in 20, 25 Folgen da, sondern kommt mal ein bisschen, genau, bald wieder zu uns. Ihr wisst, was zu tun ist. Lasst uns etwas Liebe da bei Apple Podcasts. Da kann ruhig gerne mal noch eine Bewertung wieder rein. Also wenn ihr euch da kurz 5 Minuten nehmt und uns da ein paar nette Zeilen schreibt, wir würden uns sehr freuen. Dafür bleibt dieser Podcast nach wie vor kostenlos. Ihr kriegt keine Werbung eingespielt, zumindest nicht von unserer Seite aus. Und ja, damit wünsche ich euch allen noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und ahoi.
Alles Gute und bis bald. Tschüss.